manifesteer, Erfahrung machen.
Ich habe also eine gegenteilige Erfahrung gemacht, deswegen kann ich dem nicht zustimmen.
Was hast du für eine gegenteilige Erfahrung gemacht?
Also, wenn man irgendwo hingeht zu meditieren, wird das immer gesagt. Also, Schmerz, kein Problem, Gläser und so weiter. Und dann bin ich halt, habe ich mich auf den Atem konzentriert und wenn man das richtig macht, dann wird der Schmerz, ist der Schmerz auch kaum da. Aber dann kommt der Schmerz gewaltig raus. Einfach, weil ich meinem Körper zu viel zugemutet habe. Ich habe ihn überfordert, ich habe eine Dehnung überfordert. Wenn ich jetzt aber langsam in die ganze Sache eingehe,
dann ich. Da stimme ich dir zu. Oh. Da stimme ich dir zu.
Dann hat das hingehauen. Ich muss also da aufpassen, dass ich natürlich mich dann noch nicht jetzt hier lang machen lasse von irgendwelchen inneren Stimmen. Aber auf der anderen Seite, auch der Körper will auch sein, hat auch, sagen wir mal, gewisse Grenzen, die ich nicht überschreite.
Jetzt hast du es aber gerade noch gut bekommen. Hä? Du hast angefangen, der Körper will. Körper will gar nichts. Aber er hat seine Grenzen, ist klar. Aber die Grenzen, auch in unserem Alter, kannst du die Grenzen aufmachen.
Also, ich konnte wenig meditieren und dann konnte ich
habe unglaublich steifen Körper. Seit frühester Jugend, ich habe früher sehr viel Eishockey gespielt und da hat man so die Dehnungsübungen. Ich konnte nie stehend, oder wenn ich jetzt die Beine ausstrecke, ich komme nicht runter zu den Fußspitzen. Oder wenn man steht, so runterbeugen, ja. Geht nicht. Und deshalb habe ich auch Probleme mit dem vollen Lotus. Geht nicht. Und ich habe das auch nie geübt. Ich habe einfach einen halber Lotus, zack, Meditation. Und ungefähr vor 2 Monaten kam ein Mönch hier zu Besuch. Und wir sitzen so oben vor meinem Kutti. Und er, zack, zack, voller Lotus, ist er hingesessen, einfach weil es sehr bequem ist. Und ich sage, boah, ich bewundere die Menschen, die das können. Meine Glieder sind steif seit meiner Jugend. Ich kann das nicht, schau, und dann mache ich zack, zack, dann funktioniert es. Aber es hat wirklich sehr, sehr geschmerzt.
Es, kann ich da rein? Ich bin fest überzeugt.
Ja, also... Keine Frage. Auch mit Knien, das habe ich schon ziemlich früh, schon vor 9 Jahren, als ich da das erste Mal Mönch war, Knien, da hat wirklich, das hat unheimlich geschmerzt. Manchmal musste ich beim Chanten, bei der Rezitation, musste ich mich hinsetzen und die Knie ein wenig entlasten und dann wieder hinknien. Und ich habe hier auch immer schwarze Druckstellen, wenn ich viel knie. Das ist halt so, aber dann habe ich mal gesagt, so jetzt ist fertig. Jetzt, bevor ich mich hinknie, das ist immer am Anfang der Rezitation, morgens und abends wird gekniet, habe ich gesagt, jetzt knie ich mich hin und ich bewege mich nicht einen Millimeter mit den Beinen. Einfach bei der Verbeugung wird verbeugt, aber nicht dann eine andere Position mit den Beinen einnehmen, sondern es bleibt so, wie es ist. Geschehe, was wolle. Und dann versuchen die Kilesas, du merkst, wie sie versuchen dich von deinem Vorhaben abzubringen. Und wir sind manchmal, sind wir die Tränen runtergelaufen, so starke Schmerzen. Aber dann rezitierst du, dann konzentrierst du dich auf den Text, den du rezitierst, und dann sind die Schmerzen wieder weg, dann gibt's eine Pause, kommst du raus von der Konzentration, Schmerzen wieder da. Und dann habe ich gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, von jetzt an mache ich es immer so. Und dann war es, puff, weg. Kein Problem mehr mit Knien. Von einem Moment auf den anderen.
Dann hast du das noch richtig erkannt, was los war.
Ja, du musst halt einfach der Lehre des Erhabenen Buddhas folgen.
Ja, da bin ich jetzt sicherlich, da ist...
Ja, das fehlt bei dir noch. Geb dem erhabenen Buddha und seiner Lehre mal einen Vorschusskredit im Bereich des Vertrauens. Und wenn du es noch nicht kannst mit Vertrauen, dann versuch es mit Glauben.
Aber das tue
Eigentlich schon, aber eigentlich auch nicht. Weil du willst immer darüber diskutieren, dass, ja, ja, die fünf Gruppen, aber, du kommst immer mit aber, und aber ist immer Ablehnung. Widerwort. Und was ist das? Hass. Und was ist Hass? Eines der drei Kilesas. Gier, Hass, Verblendung. Du musst nicht die Lehre des erhabenen Buddhas verändern, sondern du musst so lange hinschauen, bis du merkst, es stimmt. Und da halt zu Beginn Vertrauen, Glauben ist so, Glauben und Denken sind zwei unheimlich zerbrechliche Dinge. Weil du kannst alles denken. Du kannst denken, ich bin eine Frau, ich bin ein Mann, ich bin groß, ich bin klein, ich bin reich, ich bin arm, ich bin ein Hund, ich bin ein Berg, ich bin ein Baum. Das können wir alles denken. Und wir können es auch glauben. Ich glaube, ich bin ein Mann, ich glaube, ich bin eine Frau, ich glaube, ich bin gut, ich glaube, ich bin schlecht. Also, Glauben und Denken, das sind zwei unzuverlässige Dinge. Aber wenn man so Glauben in Richtung Vertrauen geht, das, was die Glaubensgemeinschaften, Christentum, Moslems und Hindus und all die, wenn man so viel Glauben aufbringen kann, dann wird es schon ein wenig besser. Weil dann nimmt man einfach die Lehre des erhabenen Buddhas und sagt, okay, jetzt glaube ich mal daran. Solange ich hier bin in Bad Puchampa, glaube ich, dass es nur diese fünf Gruppen gibt. Es gibt nur diese fünf Gruppen. Die Kilesa, Gier, Hass und Verblendung, das ist eigentlich auch eine Illusion. Können wir auflösen?
Ja.
Gier besteht aus diesen fünf Gruppen. Hass besteht aus diesen fünf Gruppen. Vor allem Körper. Können wir auflösen? Dann ist es weg. Und versuch, und wenn du verzweifelst, sagst du nein, und dann sagen die Chinesen doch, und du sagst nein, der erhabene Buddha hat gesagt, es gibt nur fünf Gruppen, und jetzt nehme ich die Dinge auseinander, bis ich die fünf Gruppen da habe. Jetzt im Moment halt nur die vier Gruppen, weil du das Bewusstsein noch nicht siehst. Und dann ist noch der Kniff, was ist Erinnerung, Assoziation und was ist Gedanke? Weil die sind manchmal unglaublich stark miteinander verwoben. Aber dann sagst du halt, okay, das ist jetzt mal ein Gedanke, das ist eine Erinnerung, das ist eine Assoziation. Und wenn es dann nicht stimmt, spielt es auch keine Rolle. Aber du beginnst wenigstens alles, was da ist, beginnst du zu zerlegen in das, was wirklich ist. Und alles andere ist Schmarrn. Ja, du bist Deutscher, du bist Kölner. Und das würdest du mir hier unterschreiben, beschwören, dass du Deutscher bist. Der einzige Beweis, den du hast, ist was? Deine Geburtsurkunde und dein Pass. Und das beweist, dass du Kölner bist.
Ja, aber wo ist jetzt das? Das ist jetzt nicht das Problem. Das sind ja nur die vorgeschobenen Dinge.
Es ist alles vorgeschoben, das ist das Problem. Und wir haften doch, ich bin Schweizer, ich komme, deshalb bin ich ja aus St. Moritz weg. In St. Moritz ist die High Society dieser Welt, die Reichen sind da und die Einheimischen, die wollen dann auch so sein wie. Da sitze ich in der Diskothek, da kommt der Chef der Disco und sagt, in 10 Minuten kommt Michael Jackson. Und alle, wow, wow, wow. Und ich sage, ja, dann kommt er halt. Das spielt doch keine Rolle. Ich habe schon in frühen Jahren den Schah von Persien gesehen, wie er ausreitet. Und Nyarchos, das ist der Kollege von Onassis. Und Onassis und alle die waren in St. Moritz. Und das hat mich so angekotzt, auch so zu dieser Heiße zu gehören, zu wollen. Mit meinem mickrigen Gehalt. Da habe ich gesagt, brauche ich nicht, bin weg da.
Ich glaube, da ist ein Missverständnis. Ich sehe
Ja, in diesem Thema schon, aber in anderen Themen bist du voll mit der Identifikation drin. Du identifizierst dich doch mit dieser Stimme in deinem Ohr. Die sagt, ich bin müde, ich muss aufs Klo, ich habe Hunger, ich bin ein Mann, ich bin ein weiß ich was. Ich bin gut, ich bin schlecht. Das kannst du nicht abstreiten, weil das ist einfach so. Es sei denn, du bist vollkommen erwacht, dann findet diese Identifikation nicht statt. Und sonst findet sie statt. Und es ist wichtig, da du in Deutschland auch Kontakt gehabt hast mit Buddhisten, ich weiß nicht, ob das Gute waren oder weniger Gute, das spielt auch keine Rolle, aber in Deutschland habe ich gemerkt, auch in der Schweiz, es kommt so das, was ich auch bei den Christen, dieses Scheinheilige, was ich bei den Christen gesehen habe, was mich eigentlich einer der Gründe, weshalb ich da weg bin. Du hast Gier und Hass in deinem Herzen und Gier und Hass leiten dein Leben. Und das musst du sagen, ja, das ist so. Ich habe das nicht gerne, ich will das zwar nicht, aber jetzt im Moment ist es so. Und dann musst du jetzt hinschauen, warum trinkst du diesen Kaffee? Trinkst du diesen Kaffee, weil der Koffein dich wach hält und der Zucker des Kaffees dir Energie gibt? Oder einfach, damit du wieder mal etwas trinkst, was Geschmack hat? Bei Wasser genau das Gleiche. Warum trinkst du? Und wenn du das jedes Mal anschaust, jetzt trinke ich, weil, und da ehrlich bist, dann merkst du, vielfach trinken wir oder gehen aufs Klo oder machen irgendetwas, einfach damit etwas los ist. Weil wir Langeweile haben.
Ja, nee, das ist schon. Das ist so. Wir wollen also beschäftigt sein. Wir wollen beschäftigt sein.
Gehen wir zur Beschäftigung. Was ist gelaufen in deiner Meditation?
Nicht, dass mir die Worte fehlen, aber es war nichts Besonderes. Also ich meditiere uns immer im Raum, dann habe ich dann meine Ruhe.
Im Kutti?
Ja.
Ist draußen lärmig?
Nee, hier wegen der Mücken und so weiter.
Aha, okay.
Und das ist ja dieser Altar, also da kann ich gut meditieren.
Ja.
Und die Meditation habe ich hier vorne vor diesem Kuti unterhalb.
Mhm. Und jetzt machst du es wieder bei der Nasenspitze.
Ja, das ist klar, das mache ich wieder, ja, definitiv. Ich denke, also jetzt der Hinweis, also nichts anderes mehr machen. Das mache ich ganz genau.
Und dann, was geschieht? Was stellst du fest?
Also ich meine, also je länger ich das mache, desto intensiver wird das. Da stelle ich schon mal fest, desto mehr kann ich mich hier konzentrieren. Desto mehr ist das irgendwie wie so eine Scheuklappe, so übertrieben worden ist, damit komme ich hier sozusagen an.
Mhm.
Ja. Da wird man ruhiger auch.
Was wird ruhiger?
Ja, manchmal kommen halt noch Gedanken, viele, viele Gedanken auch, die kommen, sind dann auf einmal da, sonderbare Gedanken, aber das Denken. Also ich denke da nicht mehr so viel. Ich kann mich besser auf diesen Punkt konzentrieren.
Mhm. Und was machst du, wenn diese Gedanken kommen, diese sonderbaren?
Dann mache ich gar nichts, dann gehe ich halt wieder zurück. Also dann schweife ich ja erstmal ab. Ich mag mich dann auf einmal irgendwie abschweifen. Ich bin auf einmal da, bei den Gedanken. Und wenn ich das merke, gehe ich wieder zurück.
Wie entstehen dann diese Gedanken?
Die kommen, das ist wie so ein. Ich denke mal, also das ist jetzt eine Vermutung, dass ich also einfach die Konzentration nicht halten kann.
Nicht vermuten.
Das weiß ich nicht.
Nicht vermuten.
Also ich plumps da richtig raus.
Ja, da musst du genau hinschauen.
Ich denke, ich auf einmal, ups, ich da in einem ganz anderen, auf einmal in einem ganz anderen Karussell. Ich denke, oh, was
wann auch tagsüber.
Nee, bei der Meditation jetzt.
Ja.
Nicht einschlafen, sondern da ist das, ich weiß, ist das ein Halbschlaf, so ein kurz- und Dämmerschlaf und dann kommen die Träume kommen dann hoch.
Und was ist da, wie beginnt das?
Indem ich in so eine müde Phase reinkomme und dann einfach die Konzentration.
Und wie beginnt die müde Phase?
Indem ich die Konzentration habe.
Das ist jetzt wieder Blabla.
Ja,
Spekulation. Du stellst noch viele Theorien auf. Schau, wo kommt der Gedanke her? Der ist plötzlich da. Und jetzt musst du das Interesse entwickeln. Wo kommt der her? Der kann ja nicht plötzlich da sein. Ich erkläre es dir anhand vom Schmerz, weil das ist viel, viel klarer zu verstehen mit dem Schmerz. Jetzt hast du keinen Schmerz. Wenn du jetzt so sitzen bleibst, in 20 Minuten, in einer Stunde oder in 3 Stunden, sind die Schmerzen da. Wo kommen die her? Das musst du schauen, wo kommen die her? Wo ist der Schmerz denn jetzt, der du aber erst in 2 Stunden spürst? Ist er jetzt in den Knochen? Oder ist er im Fleisch? Oder im Blut? Oder in der Haut? Oder in den Haaren? Und wartet da auf seinen Einsatz, dass er dann zur richtigen Zeit ins Knie geht, oder in den Rücken geht, oder in den Hintern geht?
Nee, der ist noch nicht entstanden. Der ist noch nicht entstanden.
Ja, aus was entsteht dann dieser Schmerz? Da sitzt ja ein Körper, der besteht letztlich aus den 4 Elementen Erde, Feuer, Wasser, Luft. Ja? Also, den Schmerz müssen wir zerlegen in die 5 Gruppen, in die 5 Kandas. Dann haben wir den Körper mit den 5 körperlichen Sinnen, wir haben die körperlichen Gefühle, die geistigen Gefühle, Erinnerung, Assoziation, Gedanken und Bewusstsein. Der Schmerz muss aus diesen 5 Gruppen bestehen. Wird er zusammengemixt und deshalb ist er Illusion.
Das habe ich ganz bitte im letzten Satz nochmal wiederholen. Das hat das nicht verstanden.
Das wird doch zusammengemixt aus diesen 5 Gruppen. Mhm. Und alles, was zusammengemixt ist, ist Illusion. Ja, da sträubt sich etwas. Da sträubt sich etwas. Das wollen wir gar nicht haben. Dass alles Illusion ist. Wir wollen, dass alles real ist. Und dass dieses Reale konstant ist und dass da ein Ich vorhanden ist. Also mach weiter, wenn du merkst, du bist weg, holst du das Gewahrsein zurück, ja, zur Nase. Ja. Aber dann entwickle das Interesse. Was war davor? Und da musst du vielleicht dann, wenn die Stunde Meditation vorbei ist, musst du sitzen bleiben und sagen, so, jetzt gehe ich zurück, Erinnerung und Assoziation. Mhm. Plötzlich war ich so müde. Mhm. Und jetzt musst du schauen, ja, wie ist diese Müdigkeit entstanden, was kam also vorher? Was kam vorher? Und bei vielen Dingen merkt man, dass das Herz beginnt zu zittern, sich zu bewegen, und aus dieser Bewegung dann entsteht irgendetwas. Und dahin musst du kommen, weil da kannst du sagen, nö. Zittere du ruhig, aber ich bleib beim Atem. Und dann wirst du nicht von einem interessanten Gedanken weggelockt. Du wirst nicht von einer sehr wichtigen Erinnerung. Mhm. Weißt du, jetzt plötzlich, wenn du länger hier bleibst, dann kommen sehr wichtige Erinnerungen hoch.
Ja.
Ganz wichtig, da muss ich sofort jetzt das durchdenken.
Ja, das ist. Da muss ich erstmal.
Ja, Meditation ist Übung, Geduld. Übung, Geduld. Übung, Geduld. Und wenn du ganz lang hier bleiben würdest, dann kommen natürlich auch die schlechten Dinge hoch. Wenn sie dich mit den Guten nicht weglocken können, dann mit den Schlechten. Da musst du wirklich diese Werkzeuge dann dir entwickeln, dass du sagst, ein Gedanke ist Anicca, ist Anatta. Bin ich nicht, gehört mir nicht, ist nicht mein Selbst. Also, bleib hier, wenn du willst, oder geh, wenn du willst, aber ich bleib bei meinem Alter.
Ja, das muss man jetzt mal üben. Ne?
Ja, Übung macht den Meister.
Das ist einfach.
Okay. Ja, mehr gibt es heute, glaube ich, nicht zu analysieren. Das ist die Zeit noch zu kurz.
Ja.
Muss noch ganz ankommen.
Ganz am Anfang.
Es ist wieder eine komische Ansage. Langsam anfangen. Wie geht das, langsam anfangen? Hast du gesagt, ich fange langsam an, ich meditiere pro Tag nur 4 Stunden und 6 Stunden setze ich mich hin und bohre in der Nase. Und
das heißt, dass ich langsam zur Sache komme. Es geht nicht schnell. Ich muss erstmal die ganzen.
Nein, das ist wieder ein Konzept.
Ja, manchmal geht es dann auch sofort zur Sache, aber häufig ist es so, dass ich erst langsam zur Sache komme, zum Wesentlichen komme.
Nee, das ist wieder eine Erklärung, die Stimme im Ohr dir gibt, um dich zu verwirren. Ist langsam, ist schnell. Was ist langsam und was ist schnell? Vergleichst du die jetzige Meditation mit der von gestern oder mit der von Koh Samui oder mit der von Deutschland? Das bringt dir nichts. Eine jede Einatmung ist, wie sagt man dem, ein Unikat. Es gibt keine 2 Einatmungen, die gleich sind. Was willst du da vergleichen? Gestern ging es besser als heute. Deshalb frage ich auch nie, war die Meditation gut oder war sie schlecht oder wie war sie, sondern was ist geschehen? Wir müssen nur schauen, was geschehen ist. Und wenn du meditierst und da geschieht ein Ausbruch von Hass, dann nimmst du es einfach wahr, da ist das, okay.
Ja.
Zurück zum Atem.
Also die Frage jetzt nach der Meditation. Wie fühlst du dich? Fühlst du dich jetzt gut?
Ja, anders formuliert ist die schon sinnvoll, dass man sagt, wie fühlst du dich jetzt?
Nee, die Frage zielt dann auch, ob ich mich jetzt gut fühle, ob die Meditation mir jetzt ein Wohlgefühl beschert hat.
Das kann dir aber Fingerzeig geben, ob die Meditation, ob deine Bestrebungen in die richtige Richtung gehen oder nicht. Weil wenn du nach einer Stunde Meditation müde bist, dann hast du eine Stunde lang gekämpft. Und dann musst du überlegen, warum du gekämpft hast. Erinnere dich an das Bild von gestern. Wenn da ein Vogel kommt auf diesem Dach da drüben, dann musst du nicht den Vogel bekämpfen. Und das macht dich müde, diesen Vogel bekämpfen. Du bekommst ihn nicht weg. Oder wenn ein Gedanke kommt, den du behalten willst, weil das ist ein sehr wichtiger Gedanke, dann kämpfst du, damit du ihn behältst und zack, nach 10 Sekunden kommt schon ein neuer Gedanke. Und deshalb sind die Reflexionen wichtig. Dass man nach der Meditation noch schnell rekapituliert, was ist geschehen, was habe ich da gemacht? Und zack, war ich müde. Was ist da geschehen? Weil es gibt viele Tricks, die so erzählt werden, wenn man mit Müdigkeit kämpft, soll man sich Wasser ins Gesicht geben oder so. Bei mir hat das nie so richtig funktioniert. Also das ist immer nur so, ja, ein kurzzeitiger Effekt. Aber wenn ich natürlich hier auf die Klippe, da hinten hat es eine Klippe, die ist so schätzungsweise 15 bis 20 Meter hoch. Also wenn du da runterfällst, das tut weh. Vielleicht stirbt man auch, das weiß ich nicht. Und dann habe ich mit Müdigkeit gekämpft, dann bin ich dahin. Vorne an die Klippe gesessen, keine Müdigkeit. 2 Meter nach hinten Müdigkeit. Vorne an die Klippe, keine Müdigkeit. 2 Meter nach hinten Müdigkeit. Und dann musst du diese Grenze, an die Grenze gehen und die Grenze dann schlussendlich überwinden, damit du die Grenze dann erweiterst. Es wird sofort wieder eine neue Grenze gebildet. Aber an die Grenze gehen und sagen, so, ich bin müde, dann wird halt Gehmeditation gemacht. Da schleifst du nicht ein. Da kommt vielleicht ein Zusammenbruch. Das kann geschehen. Und da muss man den untersuchen. Das sind ja alles sehr interessante Dinge. Ich war auf dem Gehmeditationspfad. Und plötzlich bin ich zusammengebrochen.
Heute?
Nee, nicht heute. Das war relativ am Anfang von meiner Mönchszeit. Ungefähr, weiß nicht, vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, keine Ahnung. Aber interessanterweise, so in der Rückblende, ich bin nicht zusammengebrochen, dass ich da gelegen hätte auf dem Meditationspfad, sondern da kam der Gedanke, ich habe totalen Zusammenbruch. Und ich konnte mich mit letzter Kraft in mein Kutti bewegen. Das ging so eine steile Treppe hoch, so ein Stelzenhaus. Bin rein ins Kutti, habe mich niedergelegt und bin sofort eingeschlafen. Komplett zusammengebrochen. Und dann eine gewisse Zeit später kam der zweite Zusammenbruch. Genau wieder das Gleiche. Auf dem Meditationspfad kommt der Gedanke, ich bin zusammengebrochen, sofort ins Kutti. Sofort ins Kutti, habe mich auf den Boden gelegt und irgendwie plötzlich hatte ich das Bedürfnis, noch Wasser zu trinken. Dann bin ich wieder aufgestanden, habe Wasser getrunken, habe mich niedergelegt, sofort eingeschlafen. Und dann mit der täglichen Reflexion merkst du, da kann doch etwas nicht stimmen. Erstens, die Aussage, ich bin zusammengebrochen, das würde ja bedeuten, du liegst jetzt da auf dem Meditationspfad und du kannst dich nicht mehr bewegen, völlig ohne Kraft. Also da habe ich mich das erste Mal reinlegen lassen und dann nochmal aufstehen, um Wasser zu trinken. Da habe ich ja noch Kraft. Und das habe ich so mitgetragen, beim dritten Mal genau das Gleiche. Ich bin zusammengebrochen auf dem Gehmeditationspfad, konnte ins Kutti hochgehen, habe mich niedergelegt, dann kommt der Gedanke, lass mich noch Wasser trinken. Und dann bin ich aufgestanden, die Treppe wieder runter, zurück auf den Gehmeditationspfad. Und der ganze Spuk war weg. Nichts von Zusammenbruch. Und das Blöde ist, das ist wirklich, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Die ganzen Verarschungen, die Illusionen macht ja unser Geist. Und in dem Moment, wo er sie gemacht hat, vergisst er, dass das nur eine Illusion ist und er glaubt diesen Scheiß. Stell dir mal vor, der David Copperfield, der beste Zauberer dieser Welt, entwickelt irgendeinen neuen Trick und im Moment, wo er das aufführt in Las Vegas, hat er das Gefühl, ich kann wirklich zaubern, ich bin magisch, habe übermenschliche Fähigkeiten. Den würde man doch in die Gummizelle sperren. Ja, müssen wir aber auch. Müssen wir auch. Wieder besseren Wissens fallen wir auf unsere eigenen Tricks und Täuschungen hinein.
Ja, das ist ein Restloser.
Bitte?
Das ist ein Restloser. Ein restloser Reinfall. Wenn man eher den Quatsch glaubt, den man selbst kreiert hat.
Ja, aber das ist so. Du hast ja auch behauptet, das sei wahr, dass du ein Mann bist. Hat dein Geist diese Illusion kreiert?
Ja, das ist ja wahr.
Ist das wahr? Wo steht das da? Du hast da die Bücher. Zeig mir das. Wo hat der erhabene Buddha gesagt, das ist wahr? Mann und Frau sind wahr. Das sind die fünf Gruppen, Körper, mit den fünf körperlichen Sinnen. Augen, Ohren, Nase, Zunge und der ganze Körper mit dem Tasten. Fertig. Das ist die Gruppe des Körpers. Da kommt nirgendwo das Wort männlich oder weiblich oder Kind oder Bube, Mädchen, Oma, Opa, kommt dann nicht darin vor.
Ja, das ist doch de facto, das ist doch Realität.
Was ist Realität?
Das ist Männer und Frauen.
Das ist nicht Realität. Das ist nur so, weil wir sagen, alle, die mit einem Penis sind Männer und alle, die ohne Penis sind Frauen.
Ja, aber das ist ja real.
Ja.
Aber das ist doch Realität, das ist doch sichtbar, das ist doch ganz klar eindeutig sichtbar und erkennbar.
Bis zu einer gewissen Tiefe schon. Und zieh mal dem Mann und der Frau die Haut weg und dann schaust du, was noch übrig bleibt.
Ja, also da gibt es immer noch Unterschiede.
Was?
Das Becken. Frauen haben ein anderes Becken.
Und das siehst du?
Wenn ich das sehen kann, also wenn ich mich darauf schule, dann kann ich das sehen, natürlich.
Aber wenn du dich darauf schulst?
Ja.
Aha, okay.
Dann kann ich das sehen, klar, Frauen.
Und, dann musst du mal in Bangkok zu den Ladyboys gehen und mal schauen, ob du das bei allen Frauen siehst, dass das eigentlich Männer sind. Mit dem Becken.
Das ist aber nochmal leicht so. Und dann,
nee, das ist nicht so, das ist eine Illusion.
Das ist aber jetzt keine Illusion. Das ist
natürlich. Genau gleich wie der Sonnenaufgang, ist eine Illusion. Du nimmst wieder verschiedene Dinge und die mischst du zusammen. Lass die Dinge auseinander. Also, du behauptest, es gibt einen Körper. Gut. Wenn du dann in die Vipassana-Meditation einsteigst, wenn du einen ruhigen Geist hast, dann kannst du Vipassana machen, dann ist eine der Übungen, wir nehmen den Körper auseinander und legen ihn vor uns hin. Jetzt machen wir nur die erste Übung, bis das mal so ein wenig automatisch läuft. Nimmst du einfach den Kopf weg, legst ihn vorne hin, den linken Arm, der rechte Arm, dann der Torso, dann der Unterleib und die zwei Beine. Nö, nö. So, und wo ist jetzt der Körper? Gibt ja gar keinen Körper.
Ja, was ist denn, wenn
ich auseinander... Nein, wo ist jetzt der Körper?
Der Körper setzt sich aus den einzelnen Teilen zusammen.
Aha, so. Und über die ersten drei Stufen des Erwachens, Stromeintritt, einmal Wiederkehr bis zum Nicht-mehr-Wiederkehr, ist der Körper zu untersuchen. Und letztendlich liegen eben da nicht einzelne Teile, sondern die vier Elemente. Vier Elemente, Erde, Feuer, Wasser, Luft. Und das, was du heute Morgen gegessen hast, ist Erde, Feuer, Wasser, Luft.
Ja, okay, wenn man das auf diese vier Elemente zurückführt, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Gang
und Luft. Ja, aber das ist die Realität.
Dann gibt es keinen
Unterschied. Nicht Mann und Frau und Körper dann und, gibt es, dann gibt es keinen. Das ist nicht.
Ja, wenn man das auch gut okay geht, dann ist das absolut einsehbar. Das ist klar.
Das ist okay. Ja, jetzt sagst du plötzlich, vor fünf Minuten hast du. Nein. Jetzt hast du aber einen richtigen.
das liegt daran, weil du jetzt ganz andere Dinge in unser Gespräch reinbringst.
Nee.
Die, klar, für mich ist das ein großer Unterschied, ob ich jetzt nochmal mir das betrachte, was aus für Feuer, Erde, Wasser, Luft gemacht wurde. Das ist ein großer Unterschied, wenn ich jetzt wenn ich nur die Elemente betrachte. Ja, das ist genauso, wenn du jetzt Erschöpf Holz nimmst und da macht jetzt jemand einen Löffel, das ist ja ein großer Unterschied zwischen dem Holz und dem Löffel, aber das ist ein schlechter Vergleich.
Nee, das ist kein Unterschied. Das ist Holz.
Ja, das ist Holz, aber es ist gar nicht nur Holz.
Einer der bekanntesten Schüler von Luang Pu Man war, ich glaube, er hieß Luang Pu Chob, ich bin nicht sicher. Also der Name ist jetzt momentan Spekulation. Da haben sie in der Nationalbank von Thailand ganz neu die 500 Baht-Note gehabt. Das war irgendwann 1900, weiß ich was, 40 oder so. Schon ewig, ewig lang her. Und eine von dieser Nationalbank hat die allererste gedruckte 500-Baht-Note genommen, ist hier in den Isan gereist und hat die 500-Baht gespendet. Und war unheimlich stolz und hat diesem Arahat gesagt, das ist die erste 500-Baht-Note. Und ich weiß nicht, das wäre heute vielleicht 10.000 Baht wert. Und der Arahat nimmt die Note, schaut sie an, sagt, das ist Papier. Er greift zu seinem Tabakbeutel, füllt dieses Papier mit Tabak auf, rollt es und zündet an und raucht 500 Baht Zigarette. Das ist wirklich so. Ich habe die Geschichte von zwei verschiedenen Seiten gehört. Einfach, das ist Papier. Und wir zwei, wir könnten hier ein Watt Bhujangpa-Geld erfinden. Und sagen, wir schreiben auf die eine Seite eine 1 drauf und bei der nächsten Note eine 10 und auf der hinteren Seite für die 1 nehmen wir diese Sala, das Bild, und für die 2 nehmen wir die untere Sala. Und wir geben diesem Papier einen Wert.
Ja, ja das so entsteht ja die Währung.
Ja.
Das ist mir klar. Das ist nichts.
Das Geld ist aber wertlos in der Realität.
Völlig.
In der Illusion ist es sehr viel wert, in der Realität ist es nur Papier.
Also diesen Vergleich kenne ich sehr gut, ja.
Ja, also. Ja,
das ist mir ganz klar.
Das ist das Gleiche mit dem Körper. Aber du musst jetzt von dieser hohen Illusion langsam heruntersteigen bis in die Realität zu den vier Elementen. Du kannst jetzt nicht direkt mit den vier Elementen arbeiten und dann eine Abkürzung gibt es da nicht.
Okay. Ich meine, wenn man das darauf zurückführt, ist es klar, das ist dann, das ist wirklich nur das.
Ja, aber schau, die ganzen Probleme dieser Welt, das ist alles Illusion. Wir streiten uns in Illusionen.
Diskussion, das ist, ich weiß nicht, ob es Religion ist.
Doch.
Also ich denke mir, das ist mehr so, hat mehr was mit dem Gläser zu tun. Mit Hass und Gier.
Gläser sind ja auch zusammengebraute Dinge, sind auch Illusion.
Okay.
Ja? Letztlich, jetzt ist klar, solange wir Gier und Hass haben, sind die bestimmenden Faktoren. Nicht Unwissenheit, Verblendung. Unwissenheit ist Avijja, das ist dahinter. Das ist der Machthaber im Hintergrund. Du hast drei Stufen. Zuvorderst Gier und Hass. Die groben Formen sieht man. Feinen Formen sieht man nicht. Dahinter ist Verblendung.
Verblendung.
Und eine Aufgabe der Verblendung ist, Gier und Hass zu tarnen. Gier und Hass in schönes Geschenkpapier einzupacken. Rotes Schläufchen drum, Mäschchen. Und dann schreibt man darauf Liebe. Und die ganze Welt fährt vollkommen ab auf Liebe. Liebe ist so wichtig und Liebe deinen Nächsten und Liebe, Liebe, Liebe. Niemand schaut in dieses Geschenk hinein. Machen wir das Geschenk auf, dann sehen wir, erstens, Liebe ist nichts Reales, ist eine Illusion.
Meistens.
Und Liebe besteht nicht meistens. Es gibt in der Realität keine Liebe. Nee.
Okay. Nee. Also jetzt zum Beispiel von meinen Eltern, das stimmt schon.
Nö. Schon gar nicht. Schon gerade gar nicht. Das kannst du sehr einfach. Nimmst ein Blatt Papier, schreibst auf, ich liebe meine Mutter, weil. Nächste Kolonne, ich liebe meinen Vater, weil. Nächste Kolonne, ich liebe meine Eltern, weil. Nächste Kolonne, ich liebe meine Freundin, weil. Nächste Kolonne, ich liebe Spaghetti Carbonara, weil. Und jetzt kannst du anfangen, quer zu vergleichen. Und du findest in diesen, jetzt sind es 5 Kolonnen, Vater, Mutter, Eltern, Freundin, Spaghetti Carbonara, gibt 5 Kolonnen. Du findest in diesen 5 Kolonnen nichts, was in jeder der 5 Kolonnen gleich ist. Jede Liebe, Liebe zur Mutter, ist eine andere wie Liebe zum Vater.
Deswegen ist hier, also Stopp, kann ich nicht zustimmen. Es gibt da, sagen wir mal, es gibt gewisse Grundsätze.
Nein.
Doch.
Such sie.
Ja.
Wirst du nicht finden?
Doch.
Nein.
Die habe ich schon. Kann ich dir sagen. Ich sprach jetzt auch nicht von der Liebe, die ich zu meiner Mutter oder zu meinen Eltern hatte. Bewusst habe ich das nicht gesagt. Sondern ich sprach davon, was meine Eltern mir gegenüber,
Ja.
Und
es ist eine Mischung zwischen Gier und Hass.
Sehe ich also nicht so. Ich denke,
warum geben sie dir Essen? Damit du nicht verhungerst. Weil wenn du verhungerst, dann gehst du verloren.
Ja.
Na, dann sind sie traurig. Ist doch Gier und Hass, Trauer.
Dass häufig irgendwo Liebe draufsteht und dass das keine ist, das ist mir vollkommen klar. Das ist keine
Liebe. Immer. Liebe gibt es nicht. Es ist kein Grundbaustein. Wir haben neben den fünf Khandhas, haben wir ja die 4 Brahma-Viharas, die kann man übersetzen als göttliche Verweilzustände oder die andere Übersetzung fällt mir dann irgendwann noch ein, die kommt jetzt nicht hoch, diese Erinnerung. Das ist Metta, Wohlwollen, Karuna, eigentlich richtig übersetzt ist es Mitleid, aber im Deutschen über die Jahre ist so Mitleid, ich bemitleide dich, weil ich bin da oben auf dem Sockel und schaue auf dich, arme Sau, herunter und habe Mitleid mit dir. Aber Mitleid, so wie das eigentlich auch die Christen predigen, die guten Priester und die guten Pfarrer, Mitleid haben, das heißt, es ich tue etwas, ich komme in eine Aktion rein. Mhm. Ich sehe, jemand ist in Not und ich komme in eine Aktion rein. Aber das kann man eben so, deshalb übersetzt man als Mitgefühl.
Ja.
Ist natürlich auch sehr viel bequemer. Ich habe einfach Mitgefühl mit dir, sag ja, ich spüre, du bist ein Armer. Ich muss jetzt aber, das haben wir ja gestern, hast du das angesprochen.
Also ja? Aktives Mitgefühl, um das Ganze dann entsprechend.
Ja, ja. Eben Mitleid, das ist Karuna. Dann haben wir Mudita, die Freude oder die Mitfreude. Und Upekkha, der Gleichmut. Und diese vier Faktoren, die sind in unserem Herzen drin. Die gehen nie weg. Ein jedes Wesen hat die, egal wo es gerade geboren ist, egal was es gerade tut. Der Hitler hatte sie genau gleich wie die Mutter Teresa. Aber Mutter Teresa hat so lange praktiziert, diese Karuna, Metta und so weiter, dass das natürlich viel, viel mehr zum Vorschein kam als Hitler. Mhm. Aber Hitler hat zu seinem Hund sehr gut geschaut.
Mhm.
Bis am Schluss, bis er ihn erschossen hat. Ja, ja, es ist so. Also, ja. Man kann aus Hitler nicht das Monster machen. Das geht nicht. Weil Hitler hat Gier und Hass im Herz gehabt und ich hab's auch.
Ja, er hat's klar. Ja, ich meine, sagen wir mal, wenn wir das so ist, sind wir uns alle sehr ähnlich.
Wir sind genau gleich, nicht nur ähnlich. Geh mal weg vom Gier und Hass, ist immer in jedem Fall absolut schlecht. Du bist ja jetzt mit deiner Gier nach Dhamma hierher gekommen ins Kloster. Also diese Gier hat dir jetzt geholfen.
Ja, für mich das auch.
Auf einen guten Weg zu gehen oder auf deinem guten Weg weiterzugehen. Also kannst du nicht sagen, Gier und Hass ist immer schlecht.
Nee.
Im Moment ist diese gute Gier und der gute Hass, wenn du sagst, ich mag nicht, wenn ich stehle, ich mag nicht, wenn ich töte, ich mag nicht, wenn ich lüge und so weiter. Das ist ein guter Hass. Aber wenn du dann so weit bist, dass du auch den auflösen musst, dann musst du halt auch den auflösen.
Ja, ja, das ist doch so.
Ja. Weil von heute aus gesehen in der Zukunft ist dann das nächste Hindernis, was es zu bewältigen gibt. Den guten Hass und die gute Gier zu killen.
Mhm. Ja. Aber das ist jetzt für mich schon sehr weit, aber das stimmt.
Du weißt nicht, ob es sehr weit oder sehr nah ist.
Ich bin verloren.
Ja, fertig mit Spekulation. Fertig mit Spekulation. Du machst dir wieder selber eine Grenze.
Ja, ja. Ja.
Schau hin. Wenn ich jetzt sage, ich gehe morgen auf den Himalaya, kommst du mit? Was sagst du?
No.
Warum?
Ich bin total.
Ja, da gibt es heutzutage diese Ausrüstung, da hast du nicht kalt. Aber wenn du nicht gerne Kälte hast, dann sage ich gehe morgen auf eine Wanderschaft über 10.000 Kilometer. Kommst du mit? Da sagen alle, nein, ich kann nicht. Ich kann nicht. Wenn wir beim Himalaya bleiben, ich kann nicht, da kommen diese Gründe. Ich kann nicht, es ist zu kalt, ich kann nicht, ich kann ja gar nicht bergsteigen, ich kann die Knoten nicht machen, ich weiß nicht, wie mit dem Pickel da.
Ich will nicht.
Das ist dann ehrlich, fast ehrlich. Weil du musst dann jetzt merken, dass nicht du das bist, der nicht will, sondern die Chineser es wollen. Aber wenn ich dich jetzt überzeugen kann, um mitzukommen und wir gehen auf den Himalaya, wir haben ja immer so Vorstellungen. Himalaya, der 8000er, das dauert so eine Expedition 3 Wochen, dann ist man oben. Und in 3 Wochen schaffen wir es nicht, das ist logisch, weil wir sind komplett untrainiert. Wenn wir aber sagen, Wir gehen einfach los. Und wir laufen jeden Tag so weit, wie wir kommen. Also heute kommen wir 10 Schritte weit. Morgen sind wir müde, dann machen wir nur einen Schritt. Und dann sind wir gestärkt, dann machen wir 100 Schritte. Und fokussieren uns nur auf den einen Schritt. Nicht auf den in 10 Metern. Auf diesen jetzigen Schritt. Dann plötzlich bist du oben. Bin schon oben. Und jeder kommt auf den Mount Everest, wenn er nach diesem System geht.
Die Motivation, der Wille, dass man sagt, ja,
da musst du, ich sage nicht ja und ich sage nicht nein. Natürlich braucht man einen Willen. Aber schau, du bist zu Hause in Koh Samui und du hast Hunger. Da brauchst du keinen Willen, ich muss jetzt in die Küche, ich will nicht in die Küche, ich will jetzt nicht Spiegeleier machen. Da brauchst du ja keinen Willen, du brauchst keine Motivation. Du hast Hunger, du stehst auf, du gehst in die Küche, in 10 Minuten hast du 2 Spiegeleier, wunderbar, ein Stück Brot dazu, vielleicht noch Käse, Wurst und dann isst du. Aber wenn es darum geht zu meditieren, da brauche ich sehr viel Wille und da muss ich mich motivieren und aufraffen. Aber wir können es so locker machen wie 2 Spiegeleier braten.
Also, ich verstehe jetzt den Unterschied. Wenn ich nicht nur eine Geschichte habe, dann habe ich schon wieder. Aber ich werde es nicht oder sage ich mir nicht, das ist nicht jetzt.
Ja, wart mal ab. Wart mal ab, wenn du länger hier bist. Wie da die Widerstände gegen die Meditation kommen. Und dann kannst du mit viel Hass, kannst du da dahinter gehen und das bringt keinen Effekt. Also du kannst einfach sagen, also zu Hause kann ich auch 2 Spiegeleier, ohne, ich muss mich nicht motivieren, so komm jetzt, brauche keine Peitsche, um mir auf den Hintern zu schlagen und sagen, so, überwinde jetzt da diese Faulheit, sondern Faulheit haben wir alle. Du sagst, okay, ich bin zu faul, um fernzusehen, zu faul, um Musik zu hören, ich will jetzt meditieren, für den Rest bin ich zu faul. Das kannst du mit Übung, kannst du da hinkommen. Ja. Weil interessant ist ja, diese Gedanken, die du sagst, ich bin das, ich denke.
Aber das habe ich nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, ich denke, aber bin ich. Das ist nicht meine Überzeugung.
Ja, aber das ist doch so. Aber es ist so. Da bist du nicht ehrlich. Du hast doch jetzt schon 2-mal in diesem Gespräch gesagt, da bin ich anderer Meinung, anderer Überzeugung. Ja. Das ist da dieser kleine Mann im Ohr, der sagt, ich bin anderer Überzeugung. Und du hörst das. Und dann findet diese Identifikation statt. Aha, ich, dann ziehst du diese Überzeugung zu dir. Du hast Subjekt und Objekt. Dies ist das Objekt, du kannst dieses Objekt sehen. Gut. Das bist nicht du, oder? Auf keinen Fall. Gut. Weil du dieses Objekt sehen kannst, bist das nicht du. Und jetzt nehmen wir dich auseinander. Da ist ein Gedanke. Kannst du diesen Gedanken wahrnehmen? Aber dann bist du doch nicht dieser Gedanke, dann ist doch dieser Gedanke das Objekt. Und du bist das Subjekt. Die Erinnerung, die hochkommt an Köln, bist du diese Erinnerung? Nee, weil du kannst die wahrnehmen. Also ist das ein Objekt. Und in Köln steht dieses große Haus mit den zwei Türmen. Jetzt kommt die Assoziation Kölner Dom. Kannst du diese Assoziation Kölner Dom wahrnehmen? Ist ein Objekt. Gut. Kannst du deine Hand sehen? Kannst du deine Nase sehen? Also du bist nicht deine Hand, du bist nicht deine Nase, du bist nicht deine Beine. Deine Augen kannst du nicht sehen. Da müsstest du die Augen rausnehmen und sie müssten sich gegenseitig anschauen. Und deshalb müssen wir dann den Körper zerlegen. Und wenn wir den Körper zerlegen und vor uns hinlegen, dann sehen wir, ich sehe das Hirn, also das ist ein Objekt. Ich sehe die Nase, das ist ein Objekt. Ich sehe die Speiseröhre, das ist ein Objekt. Ich sehe das Herz, das ist ein Objekt. Ja, und jetzt haben wir Körper, das ist das erste Kern, der Gefühl. Bist du das Gefühl oder kannst du das Gefühl wahrnehmen? Also ist das ein Objekt, dann bist du auch nicht das Gefühl, weder körperlich noch geistig. Dann haben wir Erinnerung, Assoziation, haben wir schon besprochen, Gedanke haben wir schon besprochen, Bewusstsein, und das ist das Schwierige. Da klammern sich nämlich alle an dieses Bewusstsein. Das ist das Ich, in vieler Spekulation drin. Und da brauchst du dann das tiefe Samadhi, und zwar ein tiefes Samadhi, welches ein wenig länger geht. Wenn du dann rauskommst, da ist dir alles weg. Wenn du da rauskommst, dann mit dem schnellen, starken Geist siehst du, wie das alles wieder entsteht. Da entsteht wieder ein Körper, da entstehen wieder Gedanken, da entstehen wieder Gefühle und dann entsteht auch wieder das Bewusstsein. Und dann siehst du, dieses Bewusstsein kann nicht ich sein, weil ich sehe es, wie es entsteht. Und wenn etwas entsteht und ich kann das wahrnehmen, ich bin ja schon da, ich kann mich nicht selber bei der Entstehung sehen. Also ist es ein Objekt. So, und was ist jetzt das Subjekt? Das ist unheimlich spannend. Wenn du wirklich dieses Interesse mal, wenn du da Feuer gefangen hast, was willst du dann noch fernsehen? Was willst du in die Disco gehen? Was willst du herumreisen? Jetzt gehst du dann von hier weg nach Nong Khai. Was ist in Nong Khai anders wie hier? Was ist hier anders als in Koh Samui? Was ist in Koh Samui anders als in Köln? Ist überall das Gleiche? Überall das Gleiche?
Ja, ich wollen wir mal so sagen, ich vermute da schon noch einiges, was da bekommen wird. Aber muss man so. Aber verstehst du, ich meine, ich mache das ja nicht, wenn man das so. Ich bin mal gespannt, was sich da jetzt in mir tut. Was ist das meine?
Ich weiß nicht, auf was du ansprechen willst.
Es wird noch viel passieren. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Hier bei mir.
Passieren wird immer etwas.
Nein, das ist in diese Richtung. In diese Richtung, wie du jetzt passiert.
Ja, je mehr du beim Atem bleibst, desto sicherer wird es geschehen, ja? Es ist gar keine andere Möglichkeit. Nee, danke. Sonst bekomme ich einen Zuckerschock.
Ich meine, ich weiß ja dann nicht, ich mache das zwar schon für einem Jahr, aber ich vermute da viel mehr hinter und das muss man sagen. Ich bin mal gespannt, was noch kommt.
Was vermutest du dann viel mehr dahinter?
Das, was du jetzt eben schilderst.
Aber das darfst du nicht vermuten.
Das kannst du ja nicht, ich weiß es ja nicht.
Nein, weg mit dieser Vermutung.
Ja, ich weiß es ja nicht, ich kann das nur.
Schau diese Kugel, die dir da gelehrt wird bei den Dhammakaya. wenn diese Kugel bei dir kommt, du weißt nicht, ist das Wirklichkeit oder ist das eine Illusion meines Geistes? Wenn du hingehst und meditierst und erwartest, da muss eine Kugel kommen, da muss eine Kugel kommen, wenn du das genug lang machst, dann kommt diese Kugel, aber du weißt dann nicht, ist es oder ist es nicht. Und ich weiß, von Zweien weiß ich es persönlich. Die sind Anagami, das ist die dritte Stufe des Erwachens. Und die hatten kein Dukkha über mehrere Monate. Und wenn du kein Dukkha hast, dann bist du vollkommen erwacht. Über mehrere Monate hat der eigene Geist denen vorgespielt, sie hätten kein Dukkha. Und auf diese Illusion sind sie hineingefallen. Und der eine ist dann zum Glück zu einem vollkommen Erwachten gegangen und der hat gesehen, das ist noch nicht ein vollkommen Erwachter. Der hat gesagt, jetzt schau dieses Glück an, das Glück bewegt sich. Ganz fein. Und etwas, was Nitya ist, also beständig, das kann sich nicht bewegen. Das ist einfach. Und wenn dieses Glück sich bewegt, dann ist es Anicca. Und Nibbana, das vollkommene Erwachen, das ist Nitya, das ist nicht Anicca. Da gibt es auch kein Zurück. Kommen mehr. Und du musst solche Dinge gar nicht erwarten. Es wird irgendetwas geschehen, und dann bleibst du einfach bei deinem Atem.
Nee, also da erwarte ich auch nicht, also, weil ich da jetzt irgendwo die Atem. Ich meine das tatsächlich aber nicht so, sondern. Also das ist auf jeden Fall, da wird noch einiges passieren.
Das weißt du nicht? Ja, das denkst du jetzt?
Ja.
Wer denkt das? Wer ist der, der denkt? Wer ist der, der denkt?
Ja, ich bestimmt nicht. Ich denke.
Chilesa. Weg, weg damit. Erwartungen, weg damit. Du weißt nicht, ob das, was kommt, real ist oder nicht.
Aber es ist aber so, dass ich dann so, das ist, ich das ganz gut und klar. Ich vermute das.
Ja, aber ist eine Vermutung. Ist eine Vermutung. Ja, also. Ja, du kannst doch nicht auf eine Vermutung irgendetwas aufbauen. Nein. Weil du vermutest jetzt, dass du 10 Millionen Euro auf dem Bankkonto hast und jetzt unterschreibst du einen Kaufvertrag für einen Rolls-Royce. Aufgrund von der Vermutung, dass du 10 Millionen Euro, da kannst du einen Rolls-Royce für 100.000 Euro noch locker kaufen. Ja. Und dann unterschreibst du den Kaufvertrag und gehst auf die Bank. Und da siehst du, da sind 10 Euro drauf, nichts von 10 Millionen. Ja, das ist nur eine Vermutung.
Das kannst du nicht so sehen.
Nee, das wird dich völlig in die falsche Richtung bringen.
Also für mich reicht das aus, dass ich hier weitermache. Dass ich hier also an der weitermache, vielleicht zu versuchen, die Wahrheit zu erkennen.
Aber diese Vermutung wird sich in Anführungs- und Schlusszeichen bewahrheiten. Und du fällst da hinein. Das ist die Falle. Die Chileser stellen eine Falle auf und sagen, da. Und du rennst auf die Falle zu. Eigentlich weißt du, dass eine Falle ist, aber du denkst, wenn ich, ja, das ist. Und dann hast du den Fuß drin und es tut weh. Und du sagst, ah, das ist so schön, ah, das ist so schön. Meine Erwartung, meine Vermutung hat sich erfüllt. Alles Illusion. Schau, Lung Pu Man, hatte einen Lehrer, aber sein Lehrer war kein vollkommen Erwachter, sondern ein ganz normaler. Und die haben meditiert. Und das ist Lungpu Sau. Er ist in Meditation, hatte begonnen zu schweben. Und er hat das mit Lungpu Mann besprochen und gesagt, ich glaube, ich vermute, ich schwebe, aber ich bin nicht sicher. Und eines Nachts ist er aus dem Schwebezustand runtergefallen. Tack. Am nächsten Tag hat er den Hintern angeschaut, voller blauer Fleck. Da hat er zu Lungpu Mann gesagt, ich vermute, dass ich wirklich schwebe, weil ich vermute, dass ich runtergestürzt bin und ich vermute, dass die blauen Flecken vom Sturz kommen. Aber es ist nur alles Vermutung. Er hat gesagt, ich hänge unters Dach irgendetwas, einen Gegenstand, und wenn ich das nächste Mal schwebe, dann greife ich diesen Gegenstand. Und wenn ich den Gegenstand, wenn ich zurückkomme aus dem Samadhi, hier unten habe, in der Hand, dann weiß ich, ich schwebe. Und sonst ist das nur eine Illusion. Weil dein Geist ist fähig, bei deinem Arsch blaue Flecken zu hinterlassen, ohne dass du gestürzt bist. Aber das können wir alles nicht vorstellen. Dein Geist ist auch fähig, einige Krankheiten zu heilen, wenn du in Samadhi gehst.
Das weiß ich. Der Geist macht dich auch krank, wenn ich nicht falsch, wenn das falsch läuft. Die Ursache von fast allen Erkrankungen.
Ja?
Geistige Fehlhaltung, muss man dazu sagen.
Ja, aber denk nicht, dass wenn du weiß ich was, plötzlich da spirituell einen starken Geist hast, dass du nicht mehr krank wirst. Also wir haben ja hier wirklich sehr viele Arahats gehabt in Thailand, haben jetzt immer noch einige Arahats. Und von diesen, wenn ich so über die schaue, die ich ein wenig angeschaut habe, ein wenig analysiert habe, sehr viele hatten sehr schwierige Zeit nach dem Erwachen bis zu ihrem Tod. Sehr schwierige Krankheiten, komplizierte Dinge. Ja, natürlich. Weißt du, wenn du in den Strom eintrittst, das ist ja die erste Stufe. Und das bedeutet, du wirst nie wieder in den unteren Daseinsbereichen geboren. Aber das Karma, welches du gemacht hast, welches dich eigentlich in die Hölle führt, das ist immer noch da. Nur wirst du nicht in der Hölle wiedergeboren, das Karma kommt dann im menschlichen Leben auf dich zu.
Ja. Muss so sein, klar. Muss ja erledigt werden.
Das muss erledigt werden.
Ich hätte noch mal eine kurze Frage. Und zwar Vipassana. Wenn ich den Körper untersuche, ist das Vipassana-Meditation?
Ja.
Weil, habe ich auch mal gemacht, halt in dem Kloster. Da wurde irgendwie die Zunge angeguckt, dann die Augen, dann irgendwelche Gedärme, also die Nieren und so weiter. Das war sehr interessant. War gut.
Ja, aber du musst dort anfangen, wo das ganze Übel beginnt. Und das beginnt nicht bei der Zunge, nicht bei den Nieren oder weiß ich wo, sondern bei den fünf äußeren Körperteilen. Kopfhaar, Körperhaar, Zähne,
ja,
Nägel,
das war das auch.
Haut.
Das war das auch.
Diese fünf.
Ja, das war das auch.
Und das machst du, bis du das begriffen hast. Dass du in diese fünf Dinge verliebt bist. Und zwar bei dir selber und dann auch bei anderen Menschen. Kopfhaar, Körperhaar, Zähne, Nägel, Haut. Das sind die fünf Dinge, die man sieht. Und jetzt bist du in eine Thailänderin verliebt. Ah, oh, die haben so schöne Haare. Dann musst du mal Haare anschauen, was daran schön ist. Die haben so schöne Zähne. Dann schaust du die Zähne an. So schöne Körperhaare, so schöne Nägel, so schöne Haut. Schaust du an und dann merkst du, mit der Zeit, da ist ja gar nichts Schönes dran. Aber beginnen bei diesen fünf und wenn das abgeschlossen ist, dann gehen wir auf die anderen.
Welche Bezeichnung hat die Meditation? Da würde ich gerne mal so eine Anleitung haben, mal so ein bisschen mehr zu überreifen, mich mal erstmal ein bisschen mehr informieren und zu dann machen.
Was, welche Bezeichnung?
Halt die fünf Zähne,
Haare. Das ist die Körperuntersuchung. Die Dinge haben viele Namen. Das ist Vipassana. Das ist Vipassana. Aber wieso brauchst du jetzt diese besondere Bezeichnung? Willst du da Nachforschungen machen? Für was?
Ich will mir einfach mal im Internet darüber durchlesen, um mich dann zu inspirieren.
Ja, jetzt hast du doch die Inspiration. Schau Kopfhaar an, schau Körperhaar an, schau Zähne, Nägel, Haut an.
Ja.
Mehr musst du nicht wissen.
Ja, okay. Das reicht das auch. Ich würde gerne was darüber machen.
Weißt du, warum du das nachlesen willst?
Um die Meditation gut zu gestalten.
Nee. Ja, eben, ich denke schon. Und wieso greifst du immer dieses Ich denke schon an? Das bist nicht du, der denkt. Du darfst allen Gedanken nicht vertrauen. Schau, wenn die Chileser merken, dieser Hans-Georg, da bringen wir nicht davon ab, dass er meditiert, immer sich wieder hinsetzt und meditiert oder auf den Meditationspfad geht, da kommen die mit einem anderen Trick. Dann reagieren sie nicht negativ auf Meditation, sondern total positiv. Dann sagen sie, ich will jetzt meditieren, ich habe jetzt so viel gelesen über dieses Körperkontemplation und jetzt will ich das tun, jetzt will ich Haut anschauen, ich habe doch dies gelesen. Und dann sagen sie dir, das, was du da gelesen hast, in diesem Buch oder in jenem Buch, das sagen sie dir in deiner Meditation. Aber das ist nicht das klare Einsehen in die Dinge, wie sie wirklich sind, wie Vipassana. Da darf dann nicht gedacht werden, ah, das ist jetzt Haut und Haut ist so und dies und das. Du kannst schon ein Buch nehmen für Inspiration. Aber dann nimm die Bücher, die es wert sind, gelesen zu werden. Da kann ich dir einen Link geben. Sind alle Bücher von Luang Thamahabua, sind Englisch, zum Teil viele sind auch auf Deutsch übersetzt. Kannst du downloaden, kostenlos.
Ich will gar nicht so viel lesen, ehrlich gesagt.
Wie?
Ich will gar nicht so viel lesen.
Ja, das sind auch nicht viele Bücher. Da bist du schnell durch. Da bist du schnell durch. Wichtig ist einfach mehr, weniger lesen, sondern mehr tun. Das ist wichtig, das Tun.
Ich habe eins, das hat es empfohlen, dieses die sanfte Heilung von der spirituellen Krankheit, oder wie ich das
nenne. Anapanasati.
Ja, ja.
Das ist eben vom Gründer von Watson Mock. Ja. Wobei da ist, ich habe mit dem viel gearbeitet. Ich finde das ein sehr gutes Buch, sehr, sehr hilfreich, wenn du ohne Lehrer, den du fleißig konsultieren kannst, dann kannst du das Buch konsultieren. Aber, und dieses Buch hat ein großes Aber, welches mich dann schlussendlich dazu gebracht hat, das Buch auf die Seite zu legen und zu vergessen. Er schreibt zum Teil sehr konkret, tust du das, dann geschieht das und dies. Das ist dann plötzlich bei mir geschehen und zwar so, genau so, wie er es geschrieben hat. Und das kann nicht sein. Weil sein Erleben und dein Erleben und mein Erleben, das sind drei verschiedene Erleben des Gleichen.
Ja,
weißt du, wenn ich dir sage, erzähle mir etwas über diese Tasse, und du schreibst etwas auf und ich schreibe etwas auf, wir haben die gleiche Tasse gesehen von allen Seiten und es ist ganz etwas anderes niedergeschrieben.
Ich verstehe das. Das sind irgendwie, wenn wir das wirklich lesen,
ja.
Die haben wieder dann so eine Täuschung.
Das ist das Gleiche wie mit dieser Kugel. Du erwartest, dass die Kugel kommt, die Kugel wird kommen und dann weißt du nicht, ist das wirklich oder ist das eine Illusion? Das weißt du nicht. Und deshalb ab einer gewissen Stufe brauchst du einen Lehrer.
Ja, ja.
Da geht es nicht mehr allein.
Ja, ja.
Oder, ja, ich meine, Lungpu Man hatte keinen Lehrer. Das war einfach keiner da. Er hat gesucht und keinen gefunden. Und er ist dann 3 Jahre in eine Höhle, hat er sich zurückgezogen. 3 Jahre lang. Und hat zu Beginn alleine die Dinge freigelegt, hat dann auch plötzlich gemerkt, warum er nicht in diese tiefen Samadhi-Zustände reinkam, weil er hatte das Gelöbnis, ich werde ein Buddha. Und er hatte die Hälfte des Trainings hat er schon gemacht gehabt. Und damit er jetzt nicht in den Strom eintritt, konnte er nicht ins tiefe Samadhi reingehen. War wie blockiert. Und da musst du zuerst darauf kommen, wenn etwas blockiert ist. Dann hat er zusammen mit Lungpu Sau, haben sie die Blockade untersucht und gesehen, da ist ein Gelöbnis bei beiden, wollten beide Buddha werden. Der Lungpu Sau, ein Buddha, der nicht unterrichtet, der die Lehre nicht verbreitet, und Lungpu Man, ein Buddha, der auch Lehrer ist. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, das sind 180 Äonen. Ein Äon ist Entstehung eines Universums bis zum Ende des Universums. Das ist unvorstellbar viele Leben. Vom ersten Entschluss, ich werde ein Buddha, geht das so lang. 180 Äonen. Und Lungpu Man hat das gesehen, ich habe noch 80 Äonen vor mir. Hat er gesagt, nee, ich mag nicht mehr. Ich will jetzt, ich löse dieses Gelöbnis, ich will jetzt in diesem Leben fertig machen. Und dann ist ziemlich schnell gegangen, hat der Stromeintritt, nachher einmal wiederkehrt, nicht mehr wiederkehrt und dann ist er wieder kleben geblieben. Weil er zu viele Schüler hatte. Und es ist halt so, wie der erhabene Buddha sagt, diese Phasen, die musst du alleine verbringen. In Höhlen, in Wäldern, wo sehr viel Dukkha da ist. Hier hast du kein Dukkha, du hast deinen Kaffee, du hast dein wunderbares Kutti, jetzt hat es vorher geregnet, jetzt stell dir mal vor, du bist da draußen irgendwo im Wald, dann würdest du jetzt irgendwo unter einem Felsvorsprung kauern und sagen, ganze Kleider ist alles feucht und nass und ich kann mich nicht waschen. Das nur schon, wenn du in die Höhle gehst, merkst du das. wie da plötzlich etwas in dir drin beginnt zu jammern und sich selber zu mir mitleiden, ich bin so arm, ich bin so hell. Und dann muss man das anschauen.
Das sind dann wieder die Krisen.
Natürlich. Und da brauchst du dieses Metta, Karuna. Das brauchst du. Da brauchst du auch die Großzügigkeit, die so wichtig ist. Weißt du, jetzt da diese Kaffee offerieren, das ist ja eine Kleinigkeit. Das ist Materie. Das ist eine sehr wichtige Übung, großzügig zu sein, zu teilen, zu schenken, zu spenden. Weil mit dieser Großzügigkeit, wenn plötzlich so ein Hassanfall kommt, dann musst du großzügig sein und sagen, ja, das ist jetzt einfach so. Ich bin halt auch schlecht. Zwei Seelen wohnen auch in meiner Brust. Und Respekt. Dankbarkeit. Demut an den Tag legen.
Demut habe ich völlig falsch.
Ha?
Ja.
So?
Woher kommt dann dieses Wort Demut? Wer hat das eigentlich geschafft? Ich habe da nur so eine Vermutung.
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber nehmen wir mal das Wort Mut. Weil D,
genau.
Mut, das besteht aus Mut zu einem Teil.
Ja, das ist D und Mut.
Und gleich Mut ist ja UPK, eines der vier göttlichen Verweilzustande, hat auch dieses Mut drin. Gleich Mut. Und es ist sehr wichtig, dass wir, wenn wir dann Vipassana machen, wo es wirklich, da stellen sich sogar einem Glatzkopf wie mir die Nackenhaare auf, wenn ich da in die Details reingehe, weil ich liebe diesen Körper. Und dann schaust du hinein und du siehst, da ist nur Scheiße, ist nur Dreck, ist nur Unrat, verdeckt durch die Haut, aber die Haut ist auch nur Dreck. Und da sträubt sich alles und da musst du gleichmütig sein, dass wenn du durch die Schmerzen mal hindurch sitzen willst, da brauchst du Gleichmut, weil da brennt der ganze Körper, da glaubst du, du sitzt in einem Feuer drin. Da musst du Gleichmut haben und da besteht eben Gleichmut, jede Dinge gleich zu behandeln, auch die guten Sachen. Irgendwann siehst du auch in den guten Sachen die Gefahr. Nicht nur das Schlechte ist gefährlich, auch das Gute ist gefährlich. Wenn wir das mal so nebeneinander stellen und jetzt ein ganz anderer Gedanke. Wer wird gedemütigt?
Das geht jetzt genau um dieses Wort Mut. Was heißt eigentlich Mut? Was ist das? Das Mut ist ja eigentlich Mut, also ich sage jetzt mal meinen Gedanken. Mut ist für mich was äußerst Positives. Ich weiß zwar nicht genau, was es heißt, aber es hat für mich was mit Stärke, mit Kraft zu tun. Immer, also Herzenskraft,
Stärke.
Und Demut, das ist also was. Und Demut, die demontiert ja diese Mut. Geht runter damit.
Mit wem geht sie runter?
Mit der Mut.
Ja, nein, ich frage, mit wem geht sie, nicht mit dem Mut.
Es geht jetzt eigentlich nur mal.
Ich frage dich, wer wird gedemütigt?
Klar, das bist nicht.
Wer wird gedemütigt?
Im Endeffekt keiner, oder das Ego wird gedemütigt.
Im Endeffekt, erst wenn du Arahat bist, ist da keiner mehr. Du bist jetzt kein Arahat, da ist ein Ich. Dieses Ich ist zwar Illusion, aber es ist da. Genau gleich wie Schmerz eine Illusion ist, aber wenn der Schmerz da ist, das tut ja verdammt weh.
Ja, das darum geht's.
Also, so, jetzt, wer wird gedemütigt? Doch, das ist sehr wichtig. Wer wird gedemütigt?
Ja, mein Ego.
Aha. Und ist das etwas Gutes, sein Ego zu demütigen?
Das kommt darauf an.
Nee.
Das kommt darauf an. Ich weiß, du sagst, das ist gut. um zu erkennen, dass das Ego, ja, das braucht einen auf den Hintern oder auf die Lust, damit es noch ein bisschen klein beigibt.
Ja.
Aber, naja, das ist schon wichtig, dass das Ego runterkommt. Das ist gar keine Frage. Das sehe ich auch im Alltag. Das ist immer gut, wenn man dann einen drüber kriegt.
Ja.
Wenn man dann auch zu neuen Erkenntnissen fehlt.
Ja.
Das ist mir schon ganz klar. Ja. Das sehe ich, dass ich immer wieder. Das ist schon deswegen, bin ich auch gar nicht so traurig. Daran bin ich.
Wir sagen doch im Deutschen einen Zacken aus der Krone. Und das ist für uns, oder für die normalen Deutschsprachigen, ist das etwas Schlechtes. Ja? Wir wollen ja eine Krone haben und so. Ich. Also, wir zwei wollen das jetzt aber nicht. Also wir brechen uns freiwillig, brechen wir uns die Zacken aus der Krone, bis keine Zacken mehr da ist, da sind. Und dann ist das Ego weg. Ja, vielleicht hast du schon gesehen, wenn immer ich in einen Raum komme, wo eine Buddha-Statue ist, knie ich mich hin und beuge mich. Und jetzt gibt es so viele Verbeugungen über den Tag. Ich habe in meinem Kuti eine Buddha-Statue. Ich habe unten in der Sala, dann gehe ich also von der Kuti runter in die Sala, dann Verbeugung, dann wird geputzt, Robe anziehen, Verbeugung, weil ich dann den Raum verlasse. Almosenrunde, zurück, dann bin ich wieder in der Sala, Verbeugung. Und erst dann leere ich meine Almosenschale. Und dann stehe ich auf, warte, bis das Essen bereit ist, wird wieder verbeugt vor dem Aufstehen. Dann merke ich langsam, das Essen wird angeliefert, dann gehe ich zurück, Robe anziehen, Verbeugung. Fertig mit Essen, Verbeugung. Komme ich hoch ins Kuti, Verbeugung. Und das ist so mühsam zu Beginn. Da kommen die Kilesas und sagen, warum machst du das? Es ist Zeitverlust, das bringt nichts. Und da muss man genau hinschauen, warum reklamieren die? Weil man sie demütigt. Und das ist so etwas Wichtiges. Ein Ajahn Chah, im Westen ist er als Ajahn Chah bekannt, wir sagen natürlich Lungpu Chah, ist auch ein Arahat von Thailand. Ein sehr großer Arahat, der hat seinen Schülern gesagt, wenn ihr unterwegs seid, auf Wanderschaft, habt ihr keine Buddha-Statue. Aber die Verbeugung ist so wichtig, nehmt die Almosenschale, die habt ihr immer dabei und verbeugt euch vor der Almosenschale. Die Verbeugung ist so wichtig. Einer von seinen Schülern hat mir gesagt, er war mal recht früh in der Sala, hat sich verbeugt vor der Buddha-Statue. Und das letzte Mal kommt er hoch, ist Ajahn Chah neben ihm, hopp, gar nicht gemerkt, dass der plötzlich da ist. Und Ajahn Chah hat ihm gesagt, das ist ein englischer Mönch, und der heißt Chan, und Chan, der Löffel. Also Ajahn Chah hat ihm immer Löffel gesagt. Chan, wenn du wüsstest, was du da tust mit diesen drei Verbeugungen, dann hättest du Tränen in den Augen, bei jeder Verbeugung. Ist so wichtig, dass wir uns demütigen. Und das ist ja nicht ein Demütigen, wie es früher die christlichen Mönche gemacht haben, mit der Peitsche sich demütigen.
Das wollte ich jetzt gerade noch nicht ansprechen.
Ne, das ist die falsche Art.
Das ist ja.
Sondern das ist doch eine schöne Art, sich hinzuknien, sich vorzunehmen, jetzt dreimal Verbeugung, wirklich in Hochachtung, in Hochverehrung des erhabenen Buddhas. Der hat 180 Äonen lang, hat es sich trainiert, dass er Buddha werden kann, ein Buddha, der die Lehre verbreitet. Er hätte auch selbstsüchtig, ohne Demut, hätte er handeln können und sagen, ich werde die heißen Pacheka-Buddha, die werden einfach erwacht, die Lehre wird aber nicht verbreitet. Hätte er auch sagen können, aber er hat sich vorgenommen über 180 Äonen. Und wenn du die Bücher da liest, dann gibt es eine Sparte, die heißt Chattaka, das sind, wo er über seine Vorleben berichtet hat. So, Einzelheiten. Mhm. Also in einem Leben Großzügigkeit. Mhm. Weißt du, wir denken immer, wir sind unheimlich großzügig, wenn wir irgendwo in eine Spendenbox 20 Euro reintun. Ja, oder Greenpeace 50 Euro pro Jahr spenden. Was hat der erhabene Buddha gemacht? Er hat gesehen, da ist ein Tiger, eine Tigerin, ja, mit ihren Jungen, und wenn die nichts zu essen hat, dann stirbt sie. Dann hat er gesagt, friss mich. Und da war ein Mann in einem anderen Leben, der hat gesagt, ich will deine Frau und deine Kinder. Hat er gesagt, okay. So großzügig war er. Und wie großzügig sind wir?
Ja, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also diese Beispiele, die sind für mich jetzt...
Diese was?
Diese Beispiele, die du jetzt genannt hast.
Ja.
Das ist also ein bisschen, also ich meine, ist ja, das, daran nehme ich mir kein Beispiel. Das ist einfach außerhalb der Welt sozusagen.
Ja, nee, das ich muss doch alles zu seiner Zeit sein. Das wäre ja jetzt, das wäre ja jetzt hirnrissig. Ja. Da würde ich dir sagen, mach das nicht, das ist nicht, das ist Kilesa gesteuert. Ja. Wenn du jetzt sagst, wo hat es hier in Thailand Tiger, ich werde da hinreisen und mich den Tigern zum Fraß vorwerfen, das ist nicht weise. Aber wenn du hast dir ja vorgenommen in diesem Leben, was du tun willst. Nur folgst du diesem sich vornehmen nicht, weil du zu diesem sich vornehmen keinen Kontakt mehr hast. Ab und zu kommt so irgendetwas hoch, dann beginnst du wieder, aber dann siehst du plötzlich wieder, dass in da, ah, dies ist hübsch oder das ist interessant, und dann bist du wieder vom Weg weg.
Meinst du, das ist so?
Bitte?
Meinst du, das ist so?
Ja, natürlich ist das so.
Ja, ist das nicht.
Wir haben ja über deine Vorgeschichte nicht gesprochen. Mhm. Aber jetzt schau doch mal zu. Ungefähr bis 10. Was ist da gelaufen? Da hattest du noch viel mehr Kontakt zu dem, was du dir vorgenommen hast, als dann ab 10 oder ab 14, weiß ich, in diesem Rahmen da. Ich weiß, bei mir hat es mit 14 gestartet. Von 10 bis 14 war ich mit meinem Jugendfreund oft irgendwo an einem Badesee, oder am liebsten waren wir bei einer Jagdhütte. Die hatten einen Grill draußen, dann sind wir in den Sommerferien mit dem Rucksack da hochgelaufen, haben unsere Würste gegrillt, und dann haben wir den ganzen Tag hochinteressante philosophische Diskussionen als Zehnjährige. Ja, wir haben uns vorgestellt, was ist Unendlichkeit? Und ich konnte mir das nicht vorstellen, das Universum ist unendlich. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt hier in eine Rakete einsteige und man schießt mich senkrecht hoch, da muss doch irgendwann muss doch ein Ende kommen. Eine Mauer. Aber dann, was ist hinter der Mauer? Da muss ja auch dann wieder etwas sein. Solche Dinge. Oder wir haben über Gott diskutiert, und ich habe gesagt, es gibt keinen Gott, der mir mein Leben lenkt. Ich kann frei entscheiden. Das weiß ich sogar noch, wo es war. Das war auf einem Steg beim See. Habe ich gesagt, ich kann jetzt entscheiden, ich steige rein ins Wasser, oder ich kann entscheiden, ich steige nicht rein ins Wasser. Das ist meine freie Entscheidung. Das ist kein Gott, der sagt, jetzt wird er in das Wasser steigen, jetzt wird er nicht ins Wasser steigen. Solche Dinge. Und dann mit 14 durfte ich Motorrad fahren, also diese Mofa, und natürlich die Frauen. Und dann war das alles weg. Dann sind wir den Weibern hinterhergerannt mit unseren Motorrädern, lange Haare, haben angefangen Musik zu spielen, und dann war das alles weg. Und später ist es zurückgekommen, und dann war es wieder weg, und dann ist es wieder zurückgekommen, wieder weg. Und da sind wir uns 100% gleich, auch wenn vielleicht deine Themen ganz anders sind. Und Teildinge funktionieren bei dir nicht, damit du nicht kleben bleibst. Weil das ist nicht deine Grundabsicht des Chittas, nicht von diesem Ich, welches du denkst, ich bin.
Ja, ja. Ja, das vermute ich auch, was du jetzt sagst. Das vermute ich auch.
Und da musst du, aber das, darüber sprechen wir dann gegen Schluss von deinem jetzigen Hiersein. Da musst du dir mal Zeit nehmen zu überlegen, wie mache ich weiter.
Ja, das ist ein wichtiges Thema für mich. Wenn ich die Dinge weiter gestalte in meinem Leben, da ganz, ganz klar. Das ist auch mit dem Thema, warum ich jetzt überhaupt hier hingekommen bin. Obwohl ich hier keine Antwort erwarte, aber es ist.
Hier ist auch jetzt nicht, jetzt bist du hier nur eins. Zurück zur Nase. Das ist dein einziges Thema, was du hier zu tun hast. Zurück zur Nase.
So sicher.
Ruhe, Meditation.
Ich denke jetzt nicht drüber nach. Mehr als Auswirkung.
Also es bringt sowieso nichts, darüber nachzudenken. Durch Denken wirst du das nie herausbekommen.
Das einzige, was ich was von Denken sage, dann hat das nichts, dann hat das wenig hiermit zu tun.
Mit was denn sonst?
Bei mir nicht. Bei mir nicht.
Ah, du bist anders.
Ja.
So, so.
Ja,
ah. Denkst du dann mit dem kleinen Finger?
Nein, ich denke hier vor allem mit. Oder mit anderen Körpern, 100%.
Nee, das Herz kann nicht denken.
Das, auf jeden Fall,
das Herz ist unfähig zu denken.
Auf jeden Fall kriege ich da eine ganze Menge Informationen. Ja? Also ich denke jetzt nicht, wenn ich was vom Denken sage, meine ich nicht denken. Das ist falsch.
Ja, warum sagst du dann denken?
Ich habe keinen anderen Begriff. Ich kann es nur so sagen. Aber es ist nicht Denken. Denken allein bringt mich überhaupt nicht.
Ist Denken.
Nein.
Du kommst ja noch nicht zum Herz.
Darf ich dir noch ein kleines Beispiel? Ganz kleines Beispiel. Dann weißt du, was ich mit Denken meine. Ich denke ganz anders. Ich hatte zum Beispiel mal, ich war jetzt neulich mal, war ich schwimmen im Meer. Hatte meinen Portemonnaie in der Hosentasche gelassen. War mein Freund, war mal hier überall unterwegs, das schöne Meer, dann schön. Klar, habe ich natürlich noch Portemonnaie. Das ist natürlich die Frage. Das ist natürlich dumm gelaufen. Dann habe ich erstmal gedacht. Jetzt suchst du da, jetzt denke ich, jetzt suchst du da. Habe natürlich nichts gefunden. Und dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich einfach abgewartet. Und auf einmal kam dann halt, das habe ich halt öfters, halt meiner Beweis, was das ist. Und dann wusste ich genau, jetzt gehst du da in das Meer rein, gehst da runter und exakt, da war auch das Problem. Das ist das, was ich mit Denken meine.
Nee, das ist nicht Denken.
Das ist nicht Denken.
Du weißt nicht, was es ist, und ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was es ist. Weil es ist vieles möglich.
Ja.
Es ist möglich, dass du da vom Herz eine Information bekommen hast. Es ist aber auch möglich, dass das eine Erinnerung ist.
Alles.
Weil, wenn ich dir jetzt sage, wann bist du geboren, in welchem Jahr?
1953.
Wenn ich dir jetzt sage, 1959, am 6. Dezember, 59, was hattest du da für eine Hose an? Ja, du weißt es nicht. Aber die Information ist da.
Die ist da.
Nur du kommst nicht an diese Information heran.
Wir haben uns ein bisschen noch so wenig unterhalten. Also, es besteht ja auch, sagen wir mal, also was mich sehr interessiert, ist ja also alles so, was in der Natur halt grundliche Dinge.
Weg damit.
Nein, nein.
Das ist hinderlich. Weg damit.
Okay, ist jetzt nicht so, aber ich tue es auch nicht weg.
Ist hinderlich.
Okay.
Wirklich. Wenn du dich befreien willst, weg damit, ist hinderlich.
Ja, jetzt geht es auch nicht darum. Es geht um
Doch, jetzt geht es darum.
Es
geht um diese Theorien der Esoterik, es geht um den Glauben, den du aufgenommen hast, christlichen Glauben, und du nimmst ihn heute noch auf. Schaust du irgendeinen Hollywood-Film, da sind christliche Werte drin. Weil einfach die ganze westliche Welt lebt nach christlichen Werten. Hier kann mir ein Thai noch so lange sagen, ich bin kein Buddhist. Thailand ist nach buddhistischen Werten konzipiert. Ich kenne ja auch Moslems, thailändische Moslems. Ja, die sind viel näher am Buddhismus wie irgendein Deutscher, der in Deutschland einen buddhistischen Tempel geht. Die thailändischen Moslems sind näher buddhistischen Lehre, weil eben die Gesellschaft und in der Schule wird dauernd die Dinge eingetrichtert, die Basis sind. Großzügig, Anstand, Respekt und so weiter, Dankbarkeit. Das, was du heute, du hast dir diese Überlegung gemacht, während oder nach dem Essen, dass du dankbar bist, dass du hier Essen bekommst. Vielleicht hast du beobachtet, wie arm das Dorf ist, wenn wir da durch das Dorf laufen, was da für Häuser stehen. Und die teilen es. Und jetzt gehst du mal in Deutschland mit Mönchen auf eine Almosenrunde. Die gehen ja gar nicht, weil sie nichts bekommen. Ja, das ist die Realität. Und hier geben alle, und wenn es nur ganz, ganz wenig ist, sie geben. Ja, sie geben, weil sie wollen geben. Und sie wollen, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe dieses thailändische Essen, kann ich nicht essen. Ich bin überzeugt, die würden irgendwie organisieren, dass du Spaghetti bekommst. Zwar vielleicht scheußlich im Geschmack, aber sie wollen, dass es dir gut geht. Das ist wirklich, das kannst du, dieses Wollen kannst du auch nicht zerstören. Die wollen einfach, der Abt, der gekommen ist, fühlst du dich gut? Ja,
ja, absolut, das ist gar nicht.
Ja, er ist viel zu lieb. Viel zu lieb, er müsste viel strenger sein. Dass der nichts mit, geht's dir gut? Er müsste fragen, hast du genügend Dukkha, damit du praktizieren kannst, oder muss ich noch irgendwie dir eine Decke wegnehmen oder Löcher ins Dach bohren, dass du da ein wenig mehr Dukkha hast oder vielleicht einen Schwarm Moskitos reinlassen. Ja, das, wir brauchen dieses Dukkha. Das ist unser Vitamin. Habe ich dir auch wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe es angetönt. Angst. Das ist unser Benzin. Wir nehmen Angst. Nicht, dass wir, ich habe jetzt Angst, sondern wir nehmen die Angst, diese Energie. Das ist ja eine Riesenenergie. Diese Energie von der Angst nehmen wir, zack. Damit wir auf dem Kurs bleiben. Angst vor der Hölle. Die Buddhisten sprechen ja 100-mal mehr von Hölle wie die Christen. Die Christen missbrauchen es, um die Leute in den Griff zu bekommen, und wir brauchen diese Angst vor der Hölle, brauchen wir, dass wir nicht faul sind. Also sagen, so, und jetzt noch eine Stunde, und noch eine Stunde, und noch eine Stunde, und noch eine Stunde. Oder dass wir uns Vorgaben machen, 10 Stunden pro Tag wird Minimum meditiert, vorher gehe ich nicht ins Bett. Und das wirkt, sobald diese, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, im Blog habe ich darüber geschrieben, das ist das Thema Aditana. 2-3 Tage bevor du gekommen bist, habe ich das online gestellt. Ist sehr wichtig, wenn du, weil darum ist die Gehmeditation so gut, weil du hast all 20 Meter, wenn du dich wendest, machst du ein neues Aditana, das ist eine Willensbekundung. So, jetzt diese 20 Meter bleibe ich bei meiner Nase. Und dann gehst du. Und am Ende wendest du und schaust, wie viele von diesen 20 Meter, 10 Meter. Okay, jetzt dieses Mal bleibe ich 20 Meter. Und wenn du das 1 Million machst oder 10 Millionen Mal, irgendwann hast du genügend Willensbekundungen gemacht, dass du auch dabei bleiben kannst. Das ist sehr wichtig. Und wenn du sagst, 10 Stunden pro Tag Minimum, und sonst wird einfach nicht geschlafen. Und die Kilesas merken, das ist unumstößlich. Wir können tun und lassen, was wir wollen. Dann nehmen sie, dieses Thema ist dann weg. Sie nehmen etwas anderes, um dich davon abzuhalten. Sie lassen dich 10 Stunden meditieren, aber während der Meditation kommen sie dann, eben, plötzlich kommen sie mit was bei vielen geschieht. Plötzlich wird gedacht, ich muss noch die Kamavipaka durchdenken, ich muss noch das durchdenken, ich muss noch jenes durchdenken. Und dann kommt dieser Kommentator, diese Stimme im Ohr und belehrt uns. Ja, weißt du, weißt du das? Da fallen viele darauf herein. Und plötzlich meinen sie, ich habe etwas verstanden. Dabei haben sie noch gar nichts verstanden. Und deshalb, lass alle Theorien, egal, du wirst dann irgendwann mal sehen, was von diesen Theorien stimmt und was nicht. Aber keine einzige Theorie stimmt. Als komplettes Ding. Weder das, was die alten Griechen herausgefunden haben, Sokrates und so, die alten Griechen, die alten Ägypter, meine ich.
So wie so sehe ich das, also deswegen bin ich ja jetzt auch hier.
Sind nur Theorien.
Deswegen bin ich ja auch hier, weil ich kann immer wieder sagen, ich denke, du weißt ja, was ich jetzt bekomme.
Nein, das ist nicht Denken. Und du bist da auf einer falschen Spur, auf einer Illusion reitest du. Weil du weißt nicht, ob diese Information aus deinem Herzen kommt oder ob diese Information eine Illusion ist. Das weißt du nicht.
Das ist mir klar, das weiß ich.
Ja, aber dann kannst du dich nicht darauf verlassen.
Das ist ein, da muss ich, da bin ich auch dabei. Ich weiß, das ist ein Punkt. Weil es ist ganz wichtig, dass ich nämlich diesen, ich sage es einfach auf dem Herzen, dass ich da die Information herbekomme und mich darauf verlassen kann.
Aber ja.
Das ist für mich ganz wichtig jetzt und in meinem Leben.
Darauf kannst du dich verlassen, wenn du Anagami bist.
Vorhin.
Wenn du Arahat bist, kannst du dich 100% darauf verlassen, als Anagami weiß ich wie viel Prozent.
Naja.
Gier und Hass sind bei dir zu 100% da. Wenn du in den Strom eintrittst, das ist die erste Stufe, sind sie zu 100% da. Aber dein Herz hat sich so weit davon entfernt, mit Gier und Hass Dinge zu tun, Kamma, welches dich in untere Daseinsbereiche wiedergeboren werden lässt. Also du kommst, da kommt gar keine, wie soll ich sagen, es kommt keine Lüge auf. Du siehst hier 100 Kilogramm Diamanten liegen, es kommt nicht der Gedanke, ich gebe 90 Kilogramm dem zurück, der es verloren hat, er wird nicht merken, wenn ich 10 Kilogramm oder wenn ich 2 kleine Diamanten einstecke. Das kommt dir gar nicht in den Sinn. Aber Gier und Hass sind noch zu 100% da. Dann ist die zweite Stufe, der Sakadagami, der einmal Wiederkehrer, der hat zu 50% hat er Gier und Hass erledigt. Aber auch der hat noch Gier und Hass. Und erst dann, der Anagami hat Gier und Hass erledigt. Und dann ist der Körper erledigt. Der hat sich des Körpers entledigt, der Anagami. Und deshalb ist bis zum Anagami untersuchen wir den Körper. Und erst dann kommt Erinnerung, Assoziation, Gedanken und Bewusstsein. Und das wird sehr oft, wird das falsch gemacht. Sehr oft wird der Geist untersucht im Grundkurs Vipassana, weil das einfach sehr viel einfacher ist. Also, einfacher ist, ja. Unser Geist ist so wenig scharf und so wenig schnell und so wenig kräftig, dass er einfach diesen Gedanken, ja, das ist ja alles so schön und ja, wir sind jetzt gute Buddhisten, weißt du, das, was ich gesagt habe unter Scheinheiligkeit, so entsteht diese Scheinheiligkeit. Und dann meinen wir, wir hätten etwas verstanden. Und da bist du noch viel zu sehr in diesem Dings drin. Das ist für mich vollkommen okay. Du musst dir selber durch die Praxis, wirst du dir selber ein Bild machen, dass du nichts weißt. Ja? Also Sokrates hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Wir benutzen das oft, um uns als ganz kluge darzustellen. Hey, ich bin der, der nichts weiß. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Aber je länger du praktizierst, desto größer wird diese Liste, wo du aufschreiben kannst, ich weiß nichts. Also das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ist Müdigkeit? Ich weiß nicht, was ist Hunger? Ich weiß nicht, was ist Durst? Ich weiß nicht, was ist Kälte? Ich weiß nicht, was ist Wärme? Ich weiß nicht, was ist salzig? Ich weiß nicht, was ist sauer? Ich weiß nicht, was ist bitter? Ich weiß nicht, was ist süß? Ich weiß nicht, was ist ein angenehmes Gefühl? Ich weiß nicht, was ist ein unangenehmes Gefühl? Ja, was wissen wir denn eigentlich? Aber plötzlich hast du die ganze Liste. Ich weiß wirklich, jetzt weiß ich, was ich nicht weiß. Ja. Weil der sagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß, das ist Avijja. Meinen zu wissen. Und all diese Theorien, ich sage nicht, dass die 100% falsch sind, aber schau, wenn eine Theorie 1% falsch ist, und 99% richtig, ist die ganze Theorie falsch. Oder? Ja, die ganze. Also, wenn du ein Auto hast, wo alles funktioniert, aber ein Teil funktioniert nicht, dann fährt das Auto unter Umständen nicht. Du hast ein Auto, ein Steuerrad funktioniert, Fenster funktionieren, Radio funktioniert, der Motor, Getriebe funktioniert. Alles funktioniert, aber ein Reifen ist platt.
Ja, da kannst du nicht fahren.
Ja, da kannst du nicht fahren. Und jetzt, du bist, im Moment bist du stolz, dass der Motor funktioniert und das Getriebe funktioniert und die Räder und die Sitze. Und du denkst, du fährst jetzt mit deinem Auto da rum. Das ist Quatsch mit Soße. Aufgrund von einem platten Reifen ist das ganze Auto unbrauchbar. Du wirst auch merken, ich mache dich jetzt einfach darauf aufmerksam, aber du wirst merken, du musst nicht verstehen wollen. Lass das sein.
Nee, klar. Das weiß ich jetzt schon mal. Das kommt.
Nee. Nee. Du willst verstehen.
Nein, die Dinge, die kommen zu mir, dann verstehe ich es auf einmal.
Nein. Nein, lass das fallen. Lass das fallen. Du willst verstehen. Doch, hör dir genau zu. Hör dir genau zu, du sagst das Gleiche wie ich, aber du sagst, nein, ich sage etwas anderes als du.
Es ist auch etwas anderes als du.
Nein, es ist genau das Gleiche. Du willst verstehen. Und deshalb wartest du, bis es kommt. Es kommt, es kommt. Nee, es kommt nicht. Es kommt nicht. Das Verstehen ist etwas ganz anderes als das, was du unter Verstehen verstehst.
Das kann sein.
Ja, darum sage ich,
dass ich nicht kenne.
Hör auf, verstehen zu wollen. Ich mache dir ein Beispiel.
Ich kann nicht aufhören, weil weil es kommt von ganz alleine. Ich kann das ja nicht.
Natürlich. Das ist aber zu Beginn eine Willensbekundung des Herzens, dass du sagst, ich will jetzt nicht irgendetwas verstehen. Ich mache dir das Beispiel des Sonnenaufganges. Besprechen wir das mal Schritt für Schritt durch. Hans-Georg sitzt unten am See
Da kannst du den Sonnenuntergang, wenn es schönes Wetter ist, ein sehr romantischer Sonnenuntergang mit der ganze Himmel, manchmal brennt er, ist glutrot. Also wirklich, so etwas Sensationelles. Es ist etwas anderes wie am Meer in Koh Samui, ist hier einfach speziell im Isan. Du sitzt da unten. Wo sitzt du? Auf der Erde. Da ist Sonne und da ist Bewegung. Das sind mal die vier Komponenten vergleichbar mit den fünf Khandas. Und wenn wir die zusammen in eine Beziehung stecken, dann sind wir bereits in der Illusion drin. Ich und Sonne, das ergibt keinen Sinn. Ich und Erde ergibt keinen Sinn. Ich und Bewegung ergibt keinen Sinn. Sonne und ich ergibt keinen Sinn. Sonne und Erde ergibt keinen Sinn. Sonne und Bewegung ergibt keinen Sinn. Das wissen wir ja, dass sich die Sonne nicht bewegt. Also Galileo Galilei hat es zuerst, aber dann Kepler hat es wirklich bewiesen. Sonne, die steht an Ort und Stelle. Gut, jetzt hast du Erde. Erde und ich macht keinen Sinn. Erde und Sonne macht keinen Sinn. Und Erde und Bewegung macht auch keinen Sinn, weil Erde und Bewegung, irgendwie können wir sagen, ja, das stimmt, die Erde bewegt sich um die Sonne. Aber wenn wir dann konsequent sind, müssten wir sagen, das ist ja ein Erdaufgang und ein Erduntergang. Ja? Gut, macht auch keinen Sinn. Bewegung und Licht macht keinen Sinn, Bewegung und Sonne macht keinen Sinn und Bewegung und Erde macht keinen Sinn. Sinn macht ganz alleine, dass du sagst, ich, auch wenn das jetzt eine Illusion ist, aber ich, fertig. Wenn du sagst Sonne, fertig. Wenn du sagst Erde, fertig. Und wenn du sagst Bewegung, fertig. Da ist Bewegung, dann sage ich gut. Sagst du, da ist die Sonne, die sich bewegt, sage ich nee, Illusion. Sagst du, die Erde bewegt sich, nee, Illusion. Siehst du das? Wir nehmen die Dinge auseinander und plötzlich sehen die Dinge ganz anders aus. Es gibt keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenhöchststand und keinen Sonnenuntergang. Aber die ganze Welt spricht von dem. Ja, die ganze Welt, genau gleich wie mit Liebe. Es ist eine Illusion, Gier und Hass drin. Illusion, gibt's nicht. Und das ist die Arbeit, nicht warten, bis du etwas verstehst, sondern einfach auseinandernehmen. Du musst nicht verstehen wollen, du musst auseinandernehmen wollen. So wie ein kleiner Junge, habe ich gemacht, die Kaffeemühle meiner Eltern habe ich auseinandergenommen und dann, ich habe keine Prügel, mein Vater hat mich nie geschlagen, aber er hat wirklich mit Worten, hat er mir zu verstehen gegeben, dass ich ein Hornochse bin, weil ich habe die Kaffeemühle auseinandergenommen, ich konnte sie nicht zusammensetzen, mein Vater auch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich glaube, wir haben sie dann irgendwie zusammensetzen lassen. Aber das ist unser Antrieb, alles auseinanderzunehmen und zu sehen, den Körper, wenn wir ihn richtig zusammensetzen, macht er Sinn. Wenn wir ihn falsch zusammensetzen, macht er gar keinen Sinn. Ha? So wie wir das vorher gesagt haben. Kopf weg, Arme weg, Beine weg, Torso weg, Unterleib weg. Ja, dann beginnst du zusammenzusetzen. Setzt du mal den Kopf auf die Schultern, ja, macht Sinn. Das linke Bein an die rechte Schulter, macht gar keinen Sinn. Dann funktioniert dieser Körper nicht. Also wenn er so zusammengesetzt ist, ist okay, wenn er so zusammengesetzt ist, ist nicht okay. Da merkst du, dass jeder Körper genau gleich ist. Männlein, Weiblein, Hund, Giraffe, ist immer das Gleiche.
Ja, wenn du das auf diese Körperteile beziehst, ja.
Ja.
Ja. Das ist ja nun nicht alles.
Was nicht alles?
Das ist ja, gibt ja doch auch wirkliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
Ja, der Unterschied ist die Haut. Siehst du die Haut ab, dann siehst du keinen Unterschied.
Da ist ein bisschen, nee. Also da muss man schon auf die vier Elemente zurückführen, dann ist kein Unterschied.
Du kommst jetzt wieder mit deinen theoretischen Gedanken.
Ja.
So, fertig. Hm. Fertig mit diesem theoretischen Schmickschmack. Ja, jetzt bist du hier, um Ruhemeditation zu machen, später machst du Einsichtsmeditation und wenn du dann diese Übungen, die ich jetzt erkläre, Körperuntersuchung, da bist du in Meditation, die Augen sind geschlossen, du sagst dem Herz, ich will jetzt diese Haut sehen. Und das Herz zeigt dir, das nennt man Nimitta, ein geistiges Bild der Haut. Und dann kannst du die Haut einsehen, wie sie wirklich ist. Und dann kannst du kommen und sagen, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Und wenn du das gesehen hast, dann wirst du verstehen, wie ich das meine.
Ja, das. Okay.
Ja?
Gut, dann.
Aber hör auf, verstehen zu wollen. Weil wenn du die Absicht hast oder rein der philosophische Gedanke, es wird mir gezeigt, wie es wirklich ist, ist schon Gefahr. Da brennen bei mir schon alle Alarmglocken, Alarmlichter und die Glocken, die klingen. Weil das, was du erwartest, wird sich erfüllen, aber dann weißt du nicht, ob's wahr ist oder nicht. Ja, wie weißt du, ob das jetzt eine Täuschung ist oder etwas Echtes?
Ja, das kann man dann wieder untersuchen.
Also, nein, wir untersuchen ja die Dinge nicht. Wir glauben den Dingen. Deshalb sitzt du doch hier und da und sagst du, nein, jetzt bin ich anderer Meinung, nein, das sehe ich nicht so, nein, 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 nein. Du willst mit mir diskutieren und die Wahrheit kann man nicht diskutieren. Die Wahrheit ist, wie sie ist. Wir Menschen, wir sind aber gewohnt, miteinander zu diskutieren. Wenn du mal anschaust, was Diskussion bedeutet, heißt, ich will dich von meiner Meinung überzeugen. Ja, aber jede Meinung ist falsch. Also wenn ich mit dir diskutieren würde, dann würde ich dich von der Falschheit meiner Meinung überzeugen wollen. Das macht doch keinen Sinn. Sondern wenn du hier bist und die Wahrheit kennenlernen willst, dann musst du auseinandernehmen, nicht diskutieren. Die Wahrheit kann man nicht in Worte.
Nein, aber ich, meines Erachtens bringst du teilweise Widersprüche und dann darf ich, da muss ich schon was sagen.
Dann kannst du sagen, für mich ist das ein Widerspruch. Wie erklärst du das? Okay. Aber da gibt es keinen Widerspruch. In deinem Verstehen schon, weil du willst ja etwas verstehen. Da gibt es einen Widerspruch.
Ja, da gibt's.
Die Wahrheit kann sich doch nicht widersprechen.
Die Wahrheit nicht, ne.
Siehst du, da muss bei dir muss noch etwas justiert werden. Verstehst du, was justieren ist?
Justieren. Ha? Stellschraube muss dann.
Ja, ein wenig, eine kleine Korrektur. Wenn du etwas hörst, was der erhabene Buddha gesagt hat, oder jetzt in dem Fall ich sage, dann musst du nicht mit deinem Hass kommen und sagen nein, sondern du musst das umdrehen und sagen, was? Der sagt, da gibt's kein Ich. Da muss dein Interesse geweckt werden, dass du sagst, wie kann ich mich selber davon überzeugen. Du erwartest immer, dass ich dich überzeuge. Und das mache ich nicht. Da beiße ich mir lieber die Zunge ab, als andere Leute von etwas zu überzeugen.
Tut mir leid, das erwarte ich nicht von dir.
Ja, das merkst du gar nicht.
Okay, gut, aber ich sehe, das erwarte ich gar nicht. Okay, also das sind aber Sachen. Gut, also ich kann es nicht.
Das merkst du gar nicht. Wir sind doch so erzogen. Im Kindergarten haben wir erwartet, also ich habe das so erwartet, dass die Kindergärtnerin kommt und dieser Vormittag, wo ich da im Kindergarten war, mit mir Spiele spielt, damit ich nicht, mich nicht langweile. Und in der Schule habe ich erwartet, dass der Lehrer für mich rechnen lernt. Ja? Hast du das verstanden? Ist ein wenig ironisch da in dieser Dings drin. Und dann in der Lehre habe ich erwartet, dass mir der Lehrmeister zeigt, wie man Autos repariert. Und dann in der Maturitätsschule habe ich erwartet, dass ich dies lerne. Und dort habe ich das erwartet. Und du kommst doch auch hier mit Erwartungen her. Und das ist falsch. Erwarte nichts. Überhaupt nichts. Setz dich hin, schließ die Augen und sei bei der Nase, bei deinem Atem.
Und das tue ich im Wesentlichen.
Ja, aber das muss man ja nicht erwarten, das macht man einfach.
Das tue ich im
Wesentlichen. Nee, du kommst mit Erwartungen nicht näher.
Ja.
Hast du doch vorher gesagt, ja, es wird kommen, ich werde verstehen, ich ja, das ist doch eine Erwartung.
Das habe ich aber dann direkt wieder eingeschränkt, dass.
Ja, das kannst du gut. Da bist du schon fast so gut wie wir Schweizer. Ja? Alles 10-mal rundherum wursteln, dass alles dann so ein Geschmack bekommt, der jeder akzeptieren kann. Du hast doch gestern gesagt, hier hast du das erste Mal, dass jemand klar sagt, was Sache ist.
Ja.
Also, und du musst mit dir selber da einmal in Clinch gehen, ins Gericht gehen und Klarheit schaffen, dass du klar kommunizierst mit dir selber. Nicht sagen, das mag ich nicht, sondern das ist Hass. Nicht sagen, ich habe eine Abneigung gegen eine Aversion. Ja? Ja, wir sprechen beide Deutsch, aber ihr sagt nicht Flasche, sondern ihr sagt Fläschchen. Und das tönt nicht so süß, Fläschchen, dieses Chen. Wir Schweizer sind da unheimlich clever. Ja, wir sagen Fläschli. Das tönt so niedlich. Weil wenn ich jetzt sage, komm, wir trinken ein Schnäpsli, dann ist das so ein klitzekleines ein Schnäpsli, das ist ein Schnäpsli ist kein Schnäpsli. Hm? Alles verniedlichen. Aus Hass machen wir Aversion oder nehmen irgendein komisches Wort, welches wir nicht verstehen, nur damit wir nicht ehrlich zu uns sein müssen. Und deshalb bestehe ich darauf, dass wir sagen, das ist Hass, das ist Gier, das ist Verblendung. Und das sind die 5 Kanda. Und fertig. Nicht mit komplizierten Fremdwörtern und irgendwelchen Philosophien und Illusionen und Theorien und Spekulationen. Das bringt nichts. Das bringt nur Verwirrung. Diese Form des Buddhismus, wie wir ihn hier haben bei den Waldmönchen, der ist seine Kritik ausgesetzt, weil Teildinge lassen wir ganz bewusst weg. Teildinge, welche du im Pali-Kanon findest, lassen wir weg. Es genügt, wenn ich Gefühl nehme, es genügt von angenehm, unangenehm und neutralem Gefühl zu sprechen. Neutral, das weißt du noch nicht, was es ist, aber irgendwann wirst du merken, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es erlebt, das ist neutrales Gefühl. Aber der erhabene Buddha spricht in einer Lehrrede nicht nur von 3 Gefühlen, sondern da zählt er, ich weiß nicht, wie viele das es sind, verschiedene Gefühle auch. Aber wenn es genügt, mit 3 zu arbeiten, dann lassen wir 3. Bei den Kilesas auch, manchmal nimmt er die 3 Kilesa, Gier, Hass und Verblendung, und einmal führt er es aus und dann kommt Neid und Eifersucht und das Ganze hinzu. Aber Neid können wir in Hass, und in Gier. Und Neid, die können wir in Gier verpacken. Das passt da dazu, das ist die gleiche Familie. Und Eifersucht können wir in Hass verpacken. Da genügt es die drei. Nicht diese komplizierten Dinge da wie, oh, das verwirrt uns nur. So einfach wie möglich. Und ich habe doch gesagt, wenn du das zerlegst, ob jetzt das ein Gedanke ist oder eine Erinnerung, das spielt nicht so eine Rolle im Moment. Das kommt dann, wenn du Anagami bist, dann ist das große Problem, diese Verwurstelung, Erinnerung, Assoziation, das ist Sanyakanda und Sankarakanda, Denken auseinanderzureißen, was ist was. Ganz einfach bleiben und klar kommunizieren und sagen, das ist jetzt Gier, das ist jetzt Hass. Und das fängt an, dass die Augen aufgehen am Morgen und du musst aufs Klo, weil die Blase voll ist. Ja, was ist jetzt das, Gier oder Hass? Das musst du sehen. Und dann hast du den Körper entleert, dann musst du den Körper wieder auffüllen, das musst du sehen, dass das Gier ist. Das musst du ganz klar sehen, dass du hierher gekommen bist, aus der Gier nach Dhamma, musst du klar sehen. Und deshalb brauchen wir diesen ruhigen Tagesablauf, wo wir uns Zeit nehmen und dann am Abend können wir das reflektieren, die Übung machen, die ich dir gestern gezeigt habe oder besprochen habe. Ja. Und dann wird plötzlich alles ganz einfach. Dann spielt es keine Rolle, ob jemand kommt und über Anicca spricht, dann verstehst du nämlich in dem Gesprochenen über Anicca, verstehst du Anatta und du verstehst Dukkha. Und du verstehst Kamavipaka, du verstehst die Wiedergeburt, wie das alles zusammenhängt. Ist nämlich alles das Gleiche. Aber wenn wir so ein riesen Brimborium aufziehen, dann wird es unglaublich kompliziert. Aber wir müssen nicht das Komplizierte verstehen, sondern was wir müssen, ist das Einfache erleben. Und dann sprichst du nicht von Verstehen. Dann ist es ein Erleben, dann weißt du, süß ist das, heiß ist das, Kälte ist das, Hunger ist das, Durst ist das. Dann weißt du, was es ist. Und das hat nichts mit Verstehen zu tun. So, lassen wir es für heute sein. Okay. Ha? Okay. Ich muss schnell schauen, wie lange wir da schon zugange sind. Ich glaube, wir sind viel zu lange schon zugange. Ja. Wir machen morgen eine ganz kurze Teezeit. Okay. Da werden wir nur das besprechen, was bei deiner Meditation los ist, okay, und die Reflexion, die du noch machst heute, werden wir anschauen, ob du da vielleicht Fragen dazu hast oder wie du das gemacht hast, wie das gelaufen ist. Und dann gehen wir nach der Teezeit, gehen wir duschen und dann am Abend machen wir so eine Inspiration, ein Dhamma-Vortrag. Mhm. Ja? Macht mehr Sinn, weil das muss sich jetzt auch alles setzen, was wir besprochen haben. Ja. Lassen wir morgen mal keine Diskussion aufkommen, sondern besprechen das, was wirklich war, und nehmen das auseinander und das genügt. Ja? Okay. Gut, also bis morgen.
Okay. Morgen.